DI Verbum direkt.
Der gesprochen hat durch die Propheten. Wer oder was ist eigentlich ein Prophet? Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde unseres Podcastes hier, hätte ich beinahe gesagt, also unsere Aufzeichnung hier zur DI Verbum direkt. Mein Name ist Werner Kleine, Neutestamentler aus Wuppertal und gut 3000 Kilometer entfernt begrüße ich
deinen bibelwissenschaftlichen Partner, den Alttestamentler, mich, Till Magnus Steiner, und ich freue mich auf unsere Diskussion über ein Thema, was tatsächlich, vielleicht wissen das viele gar nicht, aber das AT und das NT verbindet. Denn es gibt nicht nur Propheten im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament.
Und da gibt es eine kleine Entwicklung, da werden wir uns später mit befassen, denn die Propheten stehen ja nicht nur im AT und im NT, sondern sogar im christlichen Glaubensbekenntnis. Bei dem Artikel über den Heiligen Geist heißt es ja, der gesprochen hat durch die Propheten und dann weitersprechend durch die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Also die Propheten sind in jeder Hinsicht bedeutsam. Und ein Prophet wirkt heute wieder mal im Hintergrund. Den kann man ab und zu mit seiner Stimme hören, der gerade im Vorgespräch schon dabei war, hat ihn auch schon gehört. Das ist der Christoph Schönbach, der macht ein bisschen die Regie, zeichnet unsere Folge hier auf und wird die später, wie der Name schon sagt, schön machen. Und dann können wir sie entsprechend bei Vimeo, YouTube und an anderen Orten veröffentlichen. Dann kann man die auch entsprechend nachsehen. Theo, du hast es schon gesagt, das Thema des heutigen Abends lautet Formvollendung. Der gesprochen hat durch die Propheten, wer oder was ist eigentlich ein Prophet? Hast du darauf schnell und kurz und knackig eine Antwort? Wer oder was ist ein Prophet?
Nee, aber ich kann allen, die uns zugucken oder zuhören, direkt mal Angst machen, weil wenn man den Begriff Prophet verwendet, dann haben wir ganz viel Holz vor uns, ne? Und wir sind ja bekannt dafür, dass wir sehr lange diskutieren. Aber mal ganz kurz, wenn wir allein das Alte Testament angucken, das besteht ja in der hebräischen Bibel aus drei Teilen. Torah, Nevi'im und Ketuvim. Jetzt habe ich das auf Hebräisch gesagt, um es ein bisschen zu verschleiern. Aber es heißt nichts anderes als Torah, die Gesetze, Nevi'im, die Propheten und Ketuvim, die Schriften. Das heißt im Endeffekt, ein Drittel der Schriften wird als prophetische Schriften schon tituliert. Da gibt es einmal die großen Schriftpropheten, wir kennen sie alle, Jesaja, Jeremia, Ezechiel und die kleinen 12. Es gibt aber eben auch die Geschichtsbücher, die auch unter den Propheten gelistet sind, eben gerade wegen den großen Propheten Elisha und Elia. Und jetzt kommt aber der Oberkracher, natürlich ist Mose, die Hauptgestalt der Tora, ist natürlich auch ein Prophet. Kurzum, wir machen heute vielleicht mal so ein bisschen Einblick ins komplette Alte Testament.
Das wird zusammengefasst in drei Bibeltexten. Danach hätten wir das Alte Testament. Ja, und das Neue Testament, da kann man sagen, kann man die Reihe weiterführen. Das haben wir im Vorgespräch überlegt. Johannes der Täufer wird als ein Prophet quasi auf der Schwelle bezeichnet, der mit einem Bein noch im AT, mit einem schon im NT steht. Aber da haben wir schon mal eine ganze eigene Folge zugemacht. Deswegen haben wir uns den heute gespart. Aber wir finden natürlich in den Deutungen des Todes Jesu auch das Prophetenschicksal ist ein klassisches Deutungsmoment, dass Jesus das Schicksal der Propheten teilt. Und wir haben, und das wird interessant, bei Paulus eine längere Stelle im ersten Korintherbrief, die werden wir uns gleich ganz ausführlich anschauen, ist für mich eine der bedeutendsten Stellen in den Paulusbriefen. Denn wir finden da im ersten Korintherbrief im 14. Kapitel Paulus, wie er die Propheten ins Spiel bringt, wie er das Prophetentum bezeichnet, denn Paulus kennt ja im ersten Korintherbrief schon Apostel, Lehrer und Propheten als Ämter, und da wird er was ganz anderes drunter verstehen als das, was wir gleich im Alten Testament kennenlernen. Und das 14. Kapitel ist deshalb bedeutsam. Jetzt kommt's. Die Charismen sind ja immer wieder in aller Munde, als wenn das ein Hauptthema des Neuen Testamentes wäre. Das ist es nicht, soweit kann ich jetzt schon sagen. Da geht es eigentlich nur bei Paulus in den Kapiteln 12 bis 14 im ersten Korintherbrief drum, und der Propheten, die spielen da eine bedeutsame, und das kann ich jetzt schon spoilern, eine eher korrigierend kritische Rolle, aber dazu später. Und jetzt meine Frage an dich, Till, gibt es Prophetinnen im Alten Testament?
Natürlich gibt es Prophetinnen im
Halleluja,
Alten Testament.
Halleluja, wer hätte das gedacht?
Miriam, Hulda, da gibt es eine Reihe von Prophetinnen, denn das ist nicht nur ein von Männern besetztes Amt, sondern das Prophetenamt ist gar kein Amt, da kommen wir auch gleich nochmal drüber. Wir haben ja, wenn wir an Propheten denken, denken wir alle direkt an exzentrische Gestalten, das muss man auch mal sagen. Personen, die auffallen, Personen, die begeistert sind, Personen, die komische Zeichen vollbringen, die nackt durch die Gegend rennen, Prostituierte heiraten, ihren Kindern komische Namen geben, Schriftrollen essen. Also Personen, die sich wirklich als Sprachrohr Gottes auf die Bühne der Welt stellen und auftreten und auffallen. Auffallen und das nicht nur mit ihrem bloßen Gelaber, sondern bis hinein in unsere Welt wirken mit ihrer Sozialkritik vor allem. So eine Schrift wie Amos, die scheppert durch die Weltgeschichte und vielleicht gerade während unserer Zeit des Kapitalismus ist keine biblische Schrift so scharf wie der Prophet Amos.
Also wenn ich dich so reden höre, könnte man sagen, heute wären die wahrscheinlich eher ein Fall für die Psychiatrie. Die würden heute wahrscheinlich gar nicht weit kommen, die werden schnell einkassiert, wie auch immer. Aber ich hatte ja nach den Prophetinnen gefragt, oh Wunder, auch im Neuen Testament haben wir Prophetinnen. Was auch immer das für die gegenwärtige Verfasstheit der Kirche, die das Prophetenamt ja in das Leitungsamt der Bischöfe und Priester mehr oder weniger zwingt, bedeuten mag. Also die Kirche zähmt jenes Amt, das offenkundig in biblischen Zeiten doch eher in Gottes Hand war und der sich da weder an Geschlechterrollen, Alter oder sonst etwas hält, der frei über die Menschen da verfügt und sie in seine Dienste nimmt.
Jetzt hast du direkt das Stichwort als Überleitung genannt in den ersten Text. Du sagst, warte mal, das Prophetenamt ist übergegangen in eine Hierarchie in der Kirche. Da ja. Sind wir jetzt mal direkt bei Amos 7, weil da treffen genau. Priester und Prophet mal richtig mit einem großen Knall aufeinander und endet gar nicht gut für den Priester.
Ich fürchte ja, wir sind am Beginn unserer Diskussion, haben schon die Ergebnisse. Ich fürchte ja, dass das heute nicht viel anders ist. Das ist so ein bisschen, was die kirchlichen Hierarchen da machen, wie so ein weihnachtlicher Wunschzettel, kann passieren, muss aber nicht. Ich fürchte, dass es auch heute viele Prophetinnen und Propheten in der Kirche gibt, die auch da ihr weiterhin ihr Wort machen und sich partout den Mund nicht verbieten lassen, wie es sich für einen richtigen Propheten oder eine Prophetin gehört.
Also nehmen wir uns alle als Vorbild jetzt mal direkt den Propheten Amos, so wie er in der Geschichte in Amos 7, in Versen 10 bis 17 uns dargestellt wird.
Und wir haben eine Menge Holztext.
Holztext.
Also wir haben jede Menge Holztexte vor uns. Nein, also wir haben eine Menge Holz an Texten.
Wird ein kantiger Abend. Los.
Ja, ich habe auch einen langen Tag schon hinter mir. Also es wird interessant in jederlei Hinsicht. Versprecher inklusive. Also wir haben jede Menge Text vor uns. Deswegen glaube ich, macht es Sinn, wenn wir direkt einsteigen.
Los, ja. Lies den Text vor. Das ist ein alttestamentlicher Text. Da muss der Neutestamentler vorlesen.
So machen wir das. Amos, Kapitel 7, die Verse 10 bis 17. Amasja, der Priester von Bethel, sandte zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, mitten im Haus Israel hat sich Amos gegen dich verschworen. Seine Worte sind unerträglich für das Land. Denn so sagt Amos, Jerobeam stirbt durch das Schwert und Israel muss in die Verbannung ziehen, fort von seinem Boden. Zu Amos aber sagte Amasja, sehe, geh, flieh ins Land Juda. Iss dort dein Brot und prophezeie dort. In Bethel darfst du nicht mehr prophezeien, denn das hier ist das königliche Heiligtum und der Reichstempel. Amos antwortete Amasja, ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen und zu mir gesagt, gehe und prophezeie meinem Volk Israel. Darum höre ich das Wort des Herrn. Du sagst, prophezeie nicht gegen Israel und geifere nicht gegen das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr, deine Frau wird zur Hure in der Stadt, deine Söhne und Töchter fallen unter dem Schwert, dein Boden wird mit der Messschnur verteilt, du selbst stirbst auf unreinem Boden und Israel muss in die Verbannung ziehen, fort von seinem Boden.
Tja, man kann es mal kurz zusammenfassen, die Situation. Der Amos kommt dem Amasja überhaupt nicht gelegen. So, ordnen wir die Szene einmal ein. Erstmal, wir haben hier eine Erzählung. Das Amos-Buch ist eigentlich ein Prophetenbuch, das heißt eigentlich geprägt durch Weherufe und Prophezeiung. In dieser Erzählung wird aber sehr charakteristisch dargestellt, was das Prophetenamt ausmacht. Das Prophetenamt steht im Kontrast und auch im Konflikt zu den Eliten. Das ganze Buch Amos ist ja voll davon, dass die Eliten des Nordreichs Israel das Volk kaputt machen, den Kult kaputt machen, den Glauben kaputt machen. So. Und Amasja steht ja für dieses System. Und Amasja hat Angst vor diesen Propheten. Amasja ist also Priester im Hauptheiligtum in Bet-El und er sagt direkt zum König, wir müssen was machen. Mitten im Haus, Israel hat sich Amos gegen dich verschworen. Die Dramatik dieser Worte ist wirklich im Hebräischen schon spürbar, weil dieses Verschworen ist nichts anderes als Amos, der macht einen Putsch, pass auf, der will an die Macht. Da wird schon so ein Machtgefüge sehr, sehr deutlich, was im Schwanken gerät. Und dann kommt das. Seine Worte sind unerträglich für das Land. Das haben wir auch im Buch Jeremia. Die Worte der Propheten sind hart zu hören. Das ist kein Honig, der dir da um die Lippen gelegt wird, sondern die Worte brennen, weil es auch Worte des Urteils sind, des Verurteilens sind. Und was sagt Amos da? Amos sagt nicht, da kommen wir gleich zurück, was Amasja da zitiert. Amasja sagt, Israel muss in die Verbannung ziehen, fort von seinem Boden. Was stimmt? Amos sagt vorher sehr, sehr deutlich, Jerobeams Haus wird durch Schwert fallen. Amos sagt voraus, das Königshaus im Nordreich wird fallen. Sagt den Untergang voraus. Und das kann natürlich ein Priester, der von diesem König lebt, nicht akzeptieren. Er braucht ja das System. Der Priester ist abhängig von diesem König. So, das ganze System wackelt also. Tja, und was passiert jetzt? Einen Propheten kann man nicht klein bekommen. Warum nicht? Weil der Propheten, das ist eine ganz wichtige Linie in den alttestamentlichen Texten, unabhängig ist. Unabhängig vom Heiligtum, unabhängig vom König, unabhängig von allem, weil er berufen ist durch das Wort Gottes und er hängt komplett von diesem Auftrag ab, von nichts anderem. Das macht Amos sehr, sehr deutlich und sagt ja, du kannst mich nicht wegschicken, du kannst mir nicht sagen, ich soll irgendwo anders prophezeien, ich habe einen Auftrag. Und ehrlich gesagt, du redest von mir, als wäre ich ein Prophet, so wie es im alten Orient üblich ist. Ein Prophet, der in einem Königshaus arbeitet, dort sein Geld verdient und prophezeit, was der König hören will. Aber so ein Prophet bin ich nicht. Ich bin ein Prophet Gottes. Also er hat mich gesandt und du kannst mich nicht wieder wegschicken. Also mehr Konfrontation geht gar nicht. Ganz, ganz deutlich, Prophet und Elite stehen hier über Kreuz.
Das ist das eine. Mir ist erstmal aufgefallen, als ich gerade auch den Text nochmal vorgelesen habe, da ist ja am Beginn, scheint der Amasja so eine Art doppeltes Spiel zu spielen. Ja, auf der einen Seite warnt er da den König, auf der anderen Seite sagt er dem Amos, geh weg in das andere Land. Wobei das ja schon interessant ist, ich weiß nicht, ob du gerade darauf eingegangen bist. Das ist ja schon die Geschichte mit dem Nordreich und dem Südreich. Das heißt, die Einheit des Davidischen Reiches, die ist ja schon gar nicht mehr da. Und Juda ist das Südreich, er befindet sich im Nordreich. Und er spielt da quasi, der Amasja spielt in zwei Richtungen. Das ist, geht so in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Er will eigentlich seine Existenz sichern. Das ist so ein, wirkt auf mich so ein bisschen wie Divid et Impera. Ne? Also schaff das Problem aus dem Weg, dann wird alles wieder gut werden. Auf der anderen Seite betont der Amos ja hinterher auch, wo es um die Stelle geht, ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler. Das hast du gerade gesagt, dass er da nicht am Hof irgendwie als bezahlter Wahrsager oder so etwas arbeitet, der letzten Endes seinem Herrn dann doch nach dem Mund redet. Er betont ja, ich bin ein Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Also er lebt eigentlich von seiner eigenen Hände Arbeit. Und das macht ihn natürlich umso glaubwürdiger, dass er jetzt hier im Auftrag des Herrn spricht und sich eben nicht um Geld verdingen muss. Mir fällt dazu ein Satz aus dem 2. Korintherbrief ein. Da heißt es im 2. Kapitel, warnt Paulus vor denen, die das Wort Gottes um Geld verschachern. Und genau das macht der Amos eben nicht. Er ist innerlich frei, das Wort Gottes da oder dem Wort Gottes da Gestalt zu verleihen. Wobei man hier auch sagen könnte, vielleicht ist er auch gerade, weil er betont, ich bin Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen, des Volkes Stimme. Also er hat vielleicht diesen Sensus, den das Volk hat, wie hier Politik betrieben wird, das wird auf schief angehen. Und spricht so in einer besonderen Rolle, die er dann unter den Schutz Gottes stellt. Könnte man das so sagen oder würdest du da anders sehen?
Das ist eine sehr gute Linie, die du aufreißt, weil da können wir nochmal genauer erklären, was da in dem Text über das Prophetentum gesagt wird. Gucken wir mal den ersten Schritt, um deine Linie aufzunehmen, das an, was Amasja zu Amos sagt. Seher, geh, flieh ins Land, iss dort dein Brot und prophezeie dort. Er sagt es nicht indirekt, aber er sagt im Endeffekt, verdiene dein Brot, indem du da prophezeist. Das ist der Subtext, der da steht. Ne? Verdiene dein Brot mit Prophezeien. Und das ist jetzt wichtig, da kommen wir kurz in die Worterklärung. Vielleicht fällt euch auf, wenn ihr zuhört, dass erstmal Amos als Seher angesprochen wird. Das ist eine alte Bezeichnung, wie man auch Propheten nennen konnte. Sie waren Seher. Das ist jetzt wichtig, weil dann im Folgenden Amos nicht diesen Begriff Seher aufnimmt, sondern sagt, ich bin kein Prophet. Und der Begriff Prophet, Navi, im Hebräischen, hat so eine doppeldeutige Variante. Im Endeffekt, die Wortbedeutung ist derjenige, der ernannt wird. Man kann auch sagen, der berufen wird. Jetzt kann man natürlich sagen, von wem wird der ernannt? Ist der vom König ernannt, als Prophet des Staates? Oder ist er von Gott ernannt? Und genau diese Doppeldeutigkeit, sagt der Text, die spielen sie dich mit. Amos sagt, ich bin kein Prophet. Ich bin keiner, der von oben ernannt wurde im menschlichen Sinne. Ich bin genau das. Ich bin einer vom Volk. Und ich habe es gar nicht nötig, eigentlich hier rumzulaufen, aber Gott hat mich gesendet. Jetzt überleg mal, die Unterdrückten, die da leiden im Nordreich, und was Amos ja die ganze Zeit sagt, die Armen im Land sind unterdrückt und leiden. Genau so einer wird berufen von Gott, um den Eliten den Spiegel vorzuhalten und sagen, ihr führt dieses Land an den Abgrund.
Was natürlich die Frage aufwirft, ob diese Zuschreibung, hier spricht einmal oft, dass das Herrn nachträglich geschieht, hier spricht einer erstmal real existierende Probleme, die ja da sind, an. Das könnte er natürlich auch tun, ohne das Wort des Herrn im Munde zu führen. Wie siehst du das? Ist das etwas, was eine nachträgliche Zuweisung ist, weil die Worte des Amos sich als wahr erwiesen haben? Oder ist das glaubhaft, dass er das möglicherweise schon zu Lebzeiten so getan hat?
Jetzt haben wir immer das Problem bei so Texten, wir kommen nie hinter einen Text natürlich. Das ist immer unser großes Problem. Ja, genau. Wir können aber innerhalb des Textes sehr, sehr schön feststellen, dass gerade diese Erzählung eine wichtige Funktion im Gesamtaufbau des Buches Amos hat. Weil wir haben einen narrativen Anfang, dann kommen ganz viele Weheworte gegen die Nationen und auch gegen das Haus Israel, gegen den Kult etc., gegen den König. Und dann kommt diese Erzählung und die ist ein Kipppunkt, der wichtig ist, der nämlich erzählerisch etwas sehr, sehr deutlich macht, was die Grundaussage des Buches Amos ist. Bis zu Amos 7,10, da wo wir gerade angefangen haben zu lesen, verkündet Amos noch nicht, dass ganz Israel untergehen wird. Verkündet noch nicht, dass ganz Israel in die Verbannung geführt wird, sondern die Kritik richtet sich immer gegen die Eliten. Dann kommt aber genau das Spannende, was ich eben schon angedeutet habe. Dann fasst in dieser Erzählung Amasja die Botschaft von Amos zusammen mit den Worten, er sagt, Israel muss in die Verbannung ziehen, fort von seinem Boden. Das hat Amos im Auftrag Gottes vorher noch nicht verkündet. Jetzt aber, nachdem Amasja als Sinnbild für die Eliten sagt, wir schicken diesen Propheten weg, dann ergeht das erste Mal im Buch Amos genau diese Prophezeiung, womit der Text ja aufhört. Israel muss in die Verbannung ziehen, fort von seinem Boden. Das sagt im Endeffekt erzählerisch nochmal sehr, sehr schön, die Eliten haben dieses Land zugrunde gerichtet. Komplett zugrunde gerichtet. Und ich möchte das noch eine Stufe weitergehen. Weil das wird zwar im Text hier nicht deutlich, aber der Kontext macht das sehr, sehr deutlich. Propheten sind ja nicht nur Übermittler vom Wort Gottes, sondern wir haben es vor allem sehr, sehr deutlich bei der Mosegestalt, aber auch im Buch Amos. Propheten sind ja auch Fürbittsprecher. Sie sprechen auch zu Gott. Und das haben wir genau in dem Kapitel. Am Anfang des Kapitels sagt Amos noch zu Gott, ach, bitte, kehre um, reue deine Absicht. Und Gott sagt, ja, ich reue, ich werde es nicht so machen. Und dann kommt diese Konfrontation, die erzählerisch super, zwischen Amasja, dieser Elite, ja, und dem Propheten. Und dann kommt dieses Gottesfurcht durch Amos gesprochen, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Israel geht unter. Das war's. Erzählerisch ist dazu sagen, das absolute Scheitern der Elite, und wenn die Elite komplett scheitert, gibt's auch keine Hoffnung für das Volk mehr, dann sind alle verloren. Ob das jetzt irgendwie historisch rekonstruierbar ist, nochmal, wir können nicht in den Text runtergehen, aber wenn wir das Buch angucken, von der Dramatik, ist das wunderbar umgesetzt und man merkt etwas, ich glaube, da geht auch deine Frage ein bisschen hin, der Prophet tritt in der Erzählung immer so auf, als sei das Wort Gottes unmittelbar. Wir hören nicht, dass Amasja und Amos streiten und dann spricht Gott zu Amos und dann spricht Amos das Wort weiter. Er sagt ja direkt, so, Wort Gottes, jetzt hören wir mal zu. Da, als würde Gott durch den Propheten wirken. Aber wir können, das ist ja das Spannende, wir können nicht unterscheiden, auch in der Erzählung nicht. Ich kann dir genauso jetzt, wir haben ja das Projekt Die Schrift erzählen, wo wir Leerstellen suchen. Ich kann dir jetzt genauso schreiben, dass da Amos spontan sich was ausgedacht hat und es kommt gar nicht von Gott. Er sagt aber, jetzt ist Schluss. Ich habe keine Schnauze voll, dieses Prophetentum bringt mir keinen Spaß, wir machen jetzt Schluss mit der ganzen Sache, ihr geht unter, ich gehe nach Hause. Punkt.
Ja, genauso könnte man auch die Frage stellen, er beruft sich auf Gott als Prophet, dass er das Wort Gottes in den Munde führt. Man kann die Frage stellen, wie können wir das, kann man das verobjektivieren? Ne? Kann man von außen prüfen, ob er nicht hier sich selbst überhöht und da jemanden als Autorität in Anspruch nimmt, deren Nachweis er letzten Endes schuldig bleibt?
Und das ist das große Problem, da kommen wir direkt zum zweiten Text. Woran erkenne ich denn einen Prophet? Im Nachhinein können wir das Buch Amos so lesen, dass der Prophet Amos den Untergang des Nordreiches verkündet hat und geschichtlich ist genau das passiert. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wann Bücher wie geschrieben wurden. Man weiß es nicht. Kann auch sein, dass Amos nur sozialkritisch aufgetreten ist und dann nach dem Untergang des Nordreiches eben seine Schülerschaft oder die, die ihm gefolgt haben und die seine Worte übermittelt haben, gesagt haben, okay, dann hat er im Endeffekt das vorausgehen, haben das dann reingeschrieben. Ja. Wir können nie hinter einen Text zurückgehen. Aber wir merken irgendwie, diese Texte haben immer einen Kern, der so wichtig war, dass sie tradiert wurden, dass sie weitergeschrieben wurden. Und selbst, was kann es uns angehen, dass das Nordreich vor zig hunderten Jahren untergegangen ist? Nein, diese Worte an sich sind kontextunabhängig so bedeutsam, nicht ohne Grund in den 60er, 70er Jahren Befreiungstheologie lebte aus dem Buch Amos. Und heute auch, Kirche sollte viel, viel mehr, um gesellschaftsrelevant sein, aus dem Buch Amos leben eigentlich.
Ja, ich sag nur, allein die Barschankühe, die auftreten oder das Fest der Faulenzer ist vorbei oder ihr trinkt aus großen Humpen, alles so Zitate aus dem Amos-Buch, die an Aktualität kaum zu überbieten sind. Das ist also das ist 70 Jahrhundert vor Christus oder sowas, ne, wo das hier spielt. Ne? Und wenn man denkt, 2700 Jahre her, ist an Aktualität nicht zu überbieten. Gerade gestern oder heute habe ich von Macron gelesen, dass er sagt, wenn Europa sich nicht bekehrt, wird Europa in 5 Jahren Geschichte sein. Das hört sich fast an wie hier. Ne? Also dieser Prophet ist da schon ganz, ganz weit vorne on top, wenn man das sieht, also an Aktualität nicht zu überbieten. Und klar, wenn im Nachhinein die Geschichte eine solche Prophezeiung verifiziert, dann muss er ja Prophet gewesen sein, was natürlich irgendwo zu der Frage führt, wie viele Propheten hat es gegeben, deren Prophezeiungen nicht eingetreten sind, die deshalb auch in der Versenkung verschwunden sind. Aber du hast gerade noch was Interessantes gesagt, da ist mir noch ein Gedanke gekommen. Wir haben es ja hier mit der Konfrontation des Amos mit Amasja, also eines Propheten mit einem Priester zu tun. Du hast aber vorhin ja sehr zu Recht gesagt, der Prophet verkündet ja nicht nur das Wort Gottes in das Volk hinein oder zu den Menschen, sondern er ist ja eine Mittlerfigur. Er ist ja umgekehrt, tritt er auch für das Volk fürbittend vor Gott. Und jetzt meine Frage, ist das nicht eine priesterliche Aufgabe an sich, diese Mittlerfunktion? Ist das nicht auch die Aufgabe eines Priesters?
Im Endeffekt ist genau das die Aufgabe des Priesters. Er soll durch den Kult ermöglichen, dass Versöhnung geschieht zwischen dem Volk und Gott. Und das ist ja das Absurde bei dieser ganzen Szene im Endeffekt, dass gerade die Person, die eine Mittlerrolle übernehmen könnte, die Person, die von Gott gesandt ist, wegschickt und damit diese Fürbittrolle sozusagen vernichtigt, nicht möglich macht, ne? Und damit ja das genau besiegelt. Es ist Schluss. Du darfst diese Fürbittrolle nicht übernehmen. Ich übernehme sie nicht. Damit sagt Amasja nichts anderes als, okay, hier endet die Geschichte. Deshalb kommt auch gerade von Amos eben dieses endgültige Urteil. Jetzt habt ihr es wirklich verspielt. Ich kann nicht mehr als Fürbittender auftreten. Dieser Amasja wird sowieso nicht als Fürbitter auftreten. Das war's. Jetzt ist es vorbei. Jetzt gibt es keine Möglichkeit der Umkehr mehr.
Also diese Konfrontation führt mich dann zu der steilen und etwas polemischen These. Hier erscheint der Priester als menschlich alimentierte Kultperson, die einen Kult vollzieht, während der Prophet so eine Art Desperado ist, der nicht unter einer irdischen Hoheit steht, sondern wenn überhaupt unter der Hoheit Gottes.
Könnte man das so sagen? Ja, jetzt spitzen wir das mal zu. Ja, du kannst es
dann
auch
bitte, bitte, darum bitte ich doch.
Komm, also ja, dann ein bisschen mehr von dir erwartet.
Na ja, hör mal, also ist ein alttestamentlicher Text. Ich lege dir den Ball jetzt auf den Elfmeterpunkt in vollem Bewusstsein und jetzt machen rein. Komm.
Pass auf, dann geh mal kurz aus dem Tor weg.
Ja, Moment.
Priester. Der Priester, das ist genau das Paradebeispiel. Der Priester versucht, ein bröckelndes System zu retten, während der Prophet sagt, Leute, ihr braucht grundlegend Umkehr. Wenn ihr das System aufrechterhalten wollt, dann müsst ihr es von innen reformieren, ändern und an Gott ausrichten. Das ist genau der Punkt. Amasja hat keinen Blick für Gott. Amasja hat nur seinen Blick für das Machtgefüge, das erhalten bleiben soll. Und der Prophet sagt, wenn ihr Kult und Königtum behalten wollt, dann müsst ihr euch Gott zuwenden und das heißt auch, dem Volk wieder zuwenden.
Hatten wir schon erwähnt, dass Amos sehr aktuell ist.
Mhm.
Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche. Man sollte öfter Amos lesen. Aber du hast schön reingemacht. Schön reingemacht. Oben da, rechts, ja, im Winkel. Sehr gut, sehr gut.
Hast du Chance auf Tor des Monats?
Der Tor des Jahres, würde ich sagen. Tor des Jahres.
Sehr gut.
Aber dann ein Elfmeter ist Tor des Jahres, ist ein bisschen schwierig. Aber stell dir vor,
ich hätte mit Hacke reingemacht. Okay, anlaufen
und
mit Hacke.
Okay. Und oben rechts in den Winkel. Alles klar. Gut.
So, jetzt müssen wir aber zurückkehren zu der Frage, die wir eben gestellt haben, weil das auch eine Frage ist, die im Alten Testament gestellt wurde. Ja, aber woran erkenne ich denn einen Propheten? Ja. Das gilt ja auch heute. Woran erkenne ich denn in der Kirche jemand, der prophetisch redet? Wo erkenne ich jemand in der Gesellschaft, der prophetisch redet? Und genau mit der Frage sind wir beim Deuteronomium, beim sogenannten deuteronomischen Prophetengesetz, Deuteronomium 18, die Verse 15 bis 22.
Den lesen wir jetzt. Deuteronomium 18, die Verse 15 bis 21. Guck mal, ob ich da richtig...
22, den letzten darfst du auch noch mitnehmen.
Ja, 22. Ich muss erst mal gucken, ob ich Deuteronomium aufgeschlagen habe. Nicht, dass ich hier irgendwas anderes plötzlich anfange zu lesen. Hatten wir schon.
Ist das fünfte Buch der Bibel, wenn du blätterst?
Nein. Nein, sag bloß. Gut. Also, Deuteronomium. Fünfte Buch Mose. Kapitel 18. Die Verse 15 bis 22.
Jo.
Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, worum du am Horeb, am Tag der Versammlung, den Herrn, deinen Gott, gebeten hast. Dazu sagtest, ich kann die donnernde Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. Damals sagte der Herr zu mir, was sie von dir verlangen, ist recht. Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Und wenn du denkst, woran können wir ein Wort erkennen, das der Herr nicht gesprochen hat, dann sollst du wissen, wenn ein Prophet im Namen des Herrn verkündet und sein Wort sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann ist es ein Wort, das nicht der Herr gesprochen hat. Der Prophet hat sich nur angemaßt, es zu sprechen. Du sollst dich dadurch nicht aus der Fassung bringen lassen.
So. Arbeiten wir uns mal langsam durch den Text, um zu der Frage zu kommen, wer ein echter Prophet denn ist. Aber wir sind erst mal am Anfang des Textes. Wer redet hier? Im ganzen Buch Deuteronomium redet Mose, der größte Prophet, der jemals gelebt hat, nach jüdisch-christlicher Auffassung. So, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Also der Vergleichspunkt ist Mose. Er übermittelt das Gotteswort und er tritt als Fürbitter gegenüber Gott auf. Unzählig sind die Geschichten, wie oft Mose gesagt hat, Gott, bitte zerstör dein eigenes Volk nicht, wir wollen weiter wandern mit dir. Ne? Nur mal so als Erinnerung. Also jemand, der eintritt für sein Volk und die Beziehung zwischen Gott und dem Volk. Dann ist ein zweiter Punkt sehr, sehr wichtig an dem, was ich gerade vorgelesen habe. Er wird aus deiner Mitte unter deinen Brüdern diesen Propheten erstehen lassen. Das ist eine sehr interessante Formulierung. Wir haben kurz vorher in 17 das Königsgesetz, da heißt es auch, der König wird aus deiner Mitte einer deiner Brüder sein, aber es gibt einen wichtigen Unterschied, das verbindet sich zum Buch Amos. Der König im Deuteronomium wird von Gott erwählt und vom Volk bestätigt. Wenn nur Gott den König auswählen würde, wäre er noch nicht König. Er muss immer eine Wahl auch vom Volk sein. Und jetzt kommt genau diese Kontrastfunktion. Der Prophet, da hat das Volk kein Mitrederecht. Da hat auch kein König ein Mitrederecht. Ein Prophet ist eine Stimme, die von Gott auserwählt und gesendet wurde. Sozusagen ein unglaublich starkes Korrektiv gegen das Fehlverhalten des Königs, aber auch gegen das Fehlverhalten des Volkes. Der Prophet hat sich von niemandem zu verantworten, außer vor Gott. Das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt, wo man schon merkt, allein an diesem Gesetz, welche kritische Funktion ein Prophet in dem System hat. Er ist sozusagen der Stachel in der Wunde, den du nicht wegoperieren kannst mit menschlichen Schönredereien oder menschlichen Hierarchien, sondern da wirkt Gott und da kann Gott richtig wehtun, sowohl gegen die Elite als auch gegen das Volk selbst. Punkt 1. Dann kommt ja dieser schöne Abschnitt darüber, was ist denn die Funktion überhaupt? Ja, ich wurde, sagt Mose, ja damals berufen, um zu vermitteln zwischen Gott auf dem Berg Sinai. Ihr hattet Angst vor der Donnerstimme und dann wurde ich eingesetzt. Und ja, genau so soll auch der nächste Prophet kommen und eben Gottes Willen euch übermitteln. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu unserer Frage. Woran aber kenne ich denn den richtigen Propheten? Erstmal macht das Gesetz Angst und sagt, jemand, der als falscher Prophet auftritt, der muss sterben. Das sagt erstmal sehr, sehr deutlich, wage es bloß nicht zu tun, als würdest du Gottes Wort reden. Gott wird dich selbst dafür zur Strecke bringen. Gut, das hilft jetzt aber auch nicht besonders, muss man eingestehen. Wenn jemand keine Angst vor Gott hat und als Prophet auftritt, passiert das. Jetzt kommt die zweite Frage. Aber woran erkennen wir denn, dass jemand ein Prophet ist? Und da wird es problematisch. Das Deuteronomium sagt uns, ja, du erkennst es, wenn das, was er sagt, eintrifft. So, jetzt erinnern wir uns mal ganz kurz aus dem Grundschulunterricht an das schöne Buch Jona. Jona verkündet den Untergang Ninives. Ninive geht nicht unter. War also der Prophet Jona kein Prophet?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Kommt drauf an, welches Ergebnis man erzielen will. Denn der Prophet hat ja die Buße verkündet. Sonst wirst du untergehen. Und jetzt tun die ja Buße. Also so gesehen ist das Ergebnis des Propheten eingetreten, aber nicht das, was er sich gewünscht hat. Spitzfindig.
Fast. Ne? Sehr spitzfindig und ein bisschen vorbei am Buch Jona, weil da steht nicht, falls ihr doch umkehrt, werdet ihr nicht untergehen, sondern Jona kennt 40 Tage und ihr werdet untergehen.
Ja.
Okay.
Ja.
Jetzt ist das Spannende, das Problem wurde natürlich auch im Alten Testament gesehen. Und wir als Leser müssen aufpassen, wie wir ein Buch in welchem Kontext lesen. Und das ist eine schöne Übung, die wir hier machen können. Das Buch Deuteronomium steht nämlich nicht einzeln da, sondern das Buch Deuteronomium ist nicht nur der Abschluss der Tora, sondern es ist auch der Anfang der Geschichtsdarstellung. Man kann sehr schön, wenn man liest, sehen die Verbindung zwischen dem Buch Deuteronomium, die Grundlage und dann die folgende Geschichtsdarstellung von den Richtern, von Josua, Richter, Samuel, Könige. Und da in dieser Geschichte treten ja immer wieder Propheten auf und kündigen Sachen an. Und diese passieren eben bis zum Untergang auch des Südreiches, nicht nur des Nordreiches. Immer wieder versuchen Propheten, das Verhalten der Könige und des Volkes zu korrigieren, aber das Volk und der König halten sich nicht an die Worte des Propheten und das führt dann zum verkündeten Untergang des Nordreiches und des Südreiches. Das ist die Erzählperspektive, die hier wichtig ist. Das Buch Deuteronomium möchte uns nicht generell sagen, wie man einen Propheten erkennt, sondern sagt, okay, wenn du jetzt weiterliest, woran erkenne ich den Propheten beim Lesen? Das, was er sagt, passiert wirklich. Und dann lese ich eben diese ganzen Bücher bis zum Untergang des Nord- und des Südreiches und merke, ja, die Propheten, die Gott da jeweils gesendet hat, die haben wahr gesprochen. Das ist alles in einem riesen Desaster geendet. Warum? Weil, das ist die Hauptmaxime vom Deuteronomium, das Volk und der König nur eine Aufgabe haben, sich mit ganzem Herzen Gott zuzuwenden und ihn zu lieben. Und das, gerade das Buch der Könige sagt immer wieder, und die Könige wendeten sich ab von Gott, wendeten sich zu den Götzen, waren nicht mit ganzem Herzen mit Gott.
Jetzt hast du gerade schon ein Wort gebraucht, das ich die ganze Zeit schon im Kopf habe. Du hast wahr gesprochen gehabt. Ich sage, wenn man das hier liest, sind die Propheten im besten Sinn des Wortes Wahrsager. Aber jetzt würde ich sagen, wenn ich die 6 richtigen Lotto habe, bin ich dann ein Prophet? Nein, bin ich natürlich nicht, weil es offenkundig noch eine ethische Dimension gibt. Die hast du gerade zum Schluss auch eingeführt. Dem Volk soll es gut ergehen und die Propheten treten in dem Sinne als Wahrsager, aber auch als Warner auf. Und jetzt komme ich noch mal kurz zu dem Jona zurück. Du hast natürlich völlig recht, dass der Jona da 40 Tage durch Ninive läuft und das Strafgericht androht. Aber ganz zum Schluss tritt Gott ja auf den Plan und sagt, du machst dich hier schon Sorgen und ärgerst dich über diesen Busch, den ich dir da gegeben habe, den Rizinusstrauch. Und mir sollte es nicht an den ganzen Menschen da in Ninive gelegen sein. Also geht es offenkundig nicht um Wahrsagerei in einem spektakulären Sinn, dass da irgendwie Zukunft als solches vorhergesagt wird, sondern eigentlich geht es um die lebensdienliche Zukunft, die dem Volk gut tut, in der Gemeinschaft mit Gott, könnte man das so sagen.
Ja, ich würde es insofern kontrastieren, dein Wort jetzt, weil das, was der Prophet sagt, ist wahr, weil es einen Sinn hat. Das erkläre ich jetzt, ein bisschen kompliziert. Ja. Das wird aber sehr, sehr schön deutlich, wenn man ins Buch Jeremia springt, da nicht nur den Text, den wir gleich lesen, sondern einen anderen Text. Das ist im Jeremia Kapitel 26. Da wird genau diese Problematik aufgenommen. Jeremia tritt auch auf und verkündet den Untergang Jerusalems. Und die Leute in Jerusalem bringen ihn zu den Eliten und sagen, ah, der muss umgebracht werden, der sagt Unheil voraus, das müssen wir abwenden. Und dann erzählt uns das Buch Jeremia wunderbar, dass Jeremia sagt, ja, ich verkünde dieses Unheil und es lässt sich nicht vermeiden, wenn ihr nicht umkehrt. Wenn ihr umkehrt, wenn ihr also mein Wort für wahr nehmt und euch der Wahrheit zuwendet, dann ist doch genau mein Auftrag als Prophet erfüllt. Und im Buch Jeremia sagen die Leute dann nach dem Motto, ah, wenn das so ist, dann wenden wir uns Gott wieder zu. Das ist genau das, was du schön auf den Punkt gebracht hast. Diese Wahrsagerei, den Untergang herbeirufen, ist nie eine Angstmacherei im Sinne von starr sein oder ein schwarzes Bild malen, sondern es, die Theorie ist immer, damit die neue Welt sich klar wird und sagt, ah, ich muss auf ein, es ist sehr schön in den kleinen Propheten immer gesagt, ich muss auf das Vielleicht Gottes hoffen, auch beim Buch Jona. Vielleicht wird Gott sich auch mir wieder zukehren. Vielleicht wird es Gott reuen. Das haben wir beim Buch Amos auch im 7. Kapitel. Ja. Vielleicht sagt Gott, okay, diese Wahrsagerei wird sich nicht erfüllen, weil die eigentliche Wahrheit ja die Beziehung ist, die Gott möchte. Das ist auch ein weiteres wichtiges Kriterium, was beim Buch Deuteronomium gilt und im Buch Jeremia. Ein Prophet kann als solcher wahr erkannt werden, dass ihm daran gelegen ist, die Menschen in Beziehung zu Gott zu bringen. Es geht nicht um Schwarzmalerei, es geht nicht um Angstmacherei, es geht nicht um Geldmacherei, es geht auch nicht um Macht, sondern es geht darum, es zielt immer auf die Beziehung der Gläubigen, der Glaubenden zu Gott. Sei es als Unheilsprophetie oder auch als Heilsprophetie. Beides macht nur Sinn in Beziehung.
Ja, das, ich habe mir vorhin noch eine Notiz gemacht, aber erst den Einsatz. Das macht natürlich den Propheten erst im in der Rückschau quasi zum Propheten, wenn sich seine Prophezeiung erfüllt hat. Und das andere ist, du hast es schon bei Jeremia angedeutet, aber es ist mir auch, vorhin habe ich mir das notiert, als du da einleitend die ersten Ideen hier zu diesem Text gebracht hast. Der Prophet hat diese innere Freiheit, auch gegen das Volk, gegen den König ja sogar aufzutreten, weil er alleine Gott Rechenschaft schuldig ist. Er ist ihm nicht vom Volk eingesetzt worden. Das hatten wir ja vorhin schon bei Amos, als der Amasja da so sein eigenes Spiel spielt und ihn auseinanderbringen will. Das ist natürlich ein brandgefährlicher Job, ne? Wenn der König oder das Volk oder wer auch immer nicht anerkennt, dass es sich hier um einen Gottgesandten handelt, weil das ja erst quasi im Nachhinein, wenn seine Prophezeiung sich als wahr erweist, dann ist so ein Prophetenschicksal kein Zuckerschlecken. Das ist ja, ja das,
guck, was letzten Endes, auch wieder was den letzten Endes ja
passiert. Genau, genau.
Der Jeremia wird in den Brunnen reingeworfen, nach dem Motto, okay, kannst du unten verhungern, wir wollen dich nicht mehr hören.
Ja, genau.
Pass auf, ich mache jetzt noch einen zweiten Versuch für das Tor des Monats. Diesmal im freien Lauf, um das aufzunehmen, was du gesagt hast. Ich fand das nämlich sehr, sehr schön.
Nimm Volley.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man den Propheten, das hast du gerade nochmal sehr ins Wort gebracht, einen Propheten erst im Nachhinein erkennen kann. Das stimmt. In der Gegenwart ist der spätere Prophet erstmal ein Kritiker, ein vehementer Kritiker, der dann im Nachhinein aufgrund der Wahrheit seiner Kritik als Prophet verstanden wird. Das ist ja genau auch diese Bücher, was wir vorhin gesagt haben, zum Beispiel das Buch Amos. Das ist erstmal vehemente Kritik. Deutliche Sozialkritik. Und im Nachhinein stellt sich heraus, dass diese Kritik nicht nur berechtigt war, sondern sie war wirklich Wahrsagerei. Er hat aufgedeckt, was falsch gelaufen ist und wusste, wo das hinführen wird. Und so ist im Nachhinein in der Tradition aus seiner Kritik eine Prophetie geworden.
Jetzt fällt mir nichts mehr dazu ein.
Ah, sehr gut. Dann war das das Tor des Monats, nehme ich an.
Das war
jetzt und das Tor ist des die Monats. Perfekte Überleitung. Das, wenn du jetzt nichts mehr sagst, dann gehen wir direkt genau. zum dritten Text weiter.
So machen wir das. Der stammt aus dem, du hast schon angetriggert vorhin, wobei du 26. Kapitel erwähnt hast. Wir switchen rüber nach Jeremia, Kapitel 1, die Verse 4 bis 19. Korrekt?
Ja, denn wir müssen, wenn wir über Propheten reden, natürlich auch über Prophetenberufungen reden. Das ist ja ein eigenes Genre im Alten Testament. Man wird ja berufen, man wird ja ernannt. Also gucken wir uns da das Buch Jeremia an, weil geht es nicht nur um die Berufung des Propheten, sondern da lernen wir auch wieder sehr, sehr viel, was denn die Funktion eines Propheten ist, im Besonderen des Propheten Jeremia.
Ja. Also Jeremia, Kapitel 1, die Verse 4 bis 19. Das Wort des Herrn erging an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich, ach Herr und Gott, ich kann doch nicht reden. Ich bin ja noch so jung. Aber der Herr erwiderte mir, sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, Spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Sieh her. Am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen. Das Wort des Herrn erging an mich. Was siehst du, Jeremia? Ich antwortete, einen Mandelzweig sehe ich. Da sprach der Herr zu mir, du hast richtig gesehen, denn ich wache über mein Wort und führe es aus. Aber abermals erging an mich das Wort des Herrn, was siehst du? Ich antwortete, einen dampfenden Kessel sehe ich, sein Rand neigt sich von Norden her. Da sprach der Herr zu mir, von Norden her ergießt sich das Unheil über alle Bewohner des Landes. Ja, ich rufe alle Stämme der Nordreiche, Spruch des Herrn, damit sie kommen und ihre Richterstühle an den Toreingängen Jerusalems aufstellen, gegen all seine Mauern ringsum und gegen alle Städte von Juda. Dann werde ich mein Urteil über sie sprechen für alles Böse, weil sie mich verlassen, anderen Göttern geopfert und das Werk ihrer eigenen Hände angebetet haben. Du aber gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Erschrick nicht vor ihnen, sondern setze dich vor ihren Augen in Schrecken. Sonst setze ich dich vor ihren Augen in Schrecken. Siehe, ich selbst mache dich heute zur befestigten Stadt, zur eisernen Säule und zur bronzenen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige, Beamten und Priester von Juda und gegen die Bürger des Landes. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen. Denn ich bin mit dir, um dich zu retten, Spruch des Herrn.
Zugegeben, das ist ein sehr dichter Text mit sehr viel Inhalt. Das heißt, wir gehen jetzt wieder langsam durch den Text. Wir haben ja Zeit und holen da ganz, ganz viel raus. Der erste Schritt ist wieder eine Anknüpfung an dieses Verhältnis, worüber wir schon gesprochen haben, zwischen Eliten, Königtum und Propheten auf der anderen Seite. Denn wenn hier beim Anfang steht, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, ist das nicht nur ein schönes Bild, sondern es nimmt königliche Bilder aus dem alten Orient auf. Thronprinzen verkündeten, ich wurde schon im Mutterleib berufen. Das ist eine dynastische Idee, was bei Propheten gar nicht gilt. Aber schon mit dem Wort allein wird der Prophet auf ein Niveau einer königlichen Figur hochgehoben. Und das Bild wird weiterentwickelt. Das wird so weit entwickelt, dass eben nachher die ganzen Verben, die ausgesagt werden über die Aufgabe des Propheten, das ist Vers 10, eben Verben sind, die wir wunderschön auch in altorientalischen Quellen zum Beispiel über den König Nebukadnezar finden. Was macht er? Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen. Jetzt denkt man erstmal, Propheten, die reden doch nur, die kritisieren, aber die vernichten niemanden, die zerstören niemanden. Das stimmt auch. Aber das ist ja die Wirkung des Wortes, das sie verkünden. Da tritt jetzt also dieser Jeremia da auf in seiner Berufung direkt als eine königliche Gestalt, die königliche Funktion übernimmt. Mehr Kontrast zu den Eliten geht gar nicht direkt hier formuliert am Anfang des Buches. Und dann wird das Ganze noch getoppt. Wir kamen ja gerade aus dem Buch Deuteronomium. Da kommt ein Prophet wie ich, sagt der Mose da, ne? Und Jeremia in der Berufung wird nicht nur als eine königliche Gestalt dargestellt, sondern analog zu Mose. Wenn man das da liest, ich bin doch nur jung und ich kann doch nicht reden, das ist 1:1 die Berufungsszene von Mose im dritten Kapitel. am Anfang des Buches wird Jeremia somit sowohl als neuer Mose dargestellt, als auch als königliche Figur. Da sieht man, wie viel Macht in dieser prophetischen Figur direkt zusammenfließen.
Ja, das wird ja auch ins Wort gebracht, wenn er hier über, jetzt habe ich den Vers gerade nicht vor Augen, aber er wird ja über Völker und entsprechende Herrschaften
zum eingesetzt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich eingesetzt.
Genau, ja? Also er wird ja darüber erhoben, das ist ja, wir hatten vorhin den Propheten quasi als priesterliche Figur, hier erscheint er als königliche Figur. Und ich hatte also gerade diese Verben, du sollst ausreißen, niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen, einpflanzen. Da hat man so ein bisschen Kohelet auch im Hintergrund, Kapitel 3. Es gibt eine Zeit zum Einreißen, eine Zeit zum Aufbauen. Und ich habe gesagt, ein Prophet ist offenkundig kein Golden Retriever, der nur spielen will, sondern eher so ein göttlicher Rottweiler, der halt im Zweifelsfall eben auch als Wachhund auftritt und die Herde zur Raison ruft.
Aber noch mehr Menschlichkeit an den Tag legt als ein Rottweiler, wenn er beißwütig wird. Und ja, das wird sehr, sehr schön deutlich in diesem Vers 10. Warum? Wir gehen die Verben nochmal ganz kurz durch. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen. Das ist eine klare Tendenz. Und das ist auch der Leseschlüssel für das ganze Buch Jeremia. Ja. Das ganze Buch Jeremia lässt sich kurz in Worte fassen. Durch Unheil lässt Gott Heil erstehen. Und das ist genau diese Reihenfolge. Es muss erst ausgerissen, niedergerissen, vernichtet und zerstört werden, damit wieder aufgebaut werden kann, damit wieder eingepflanzt werden kann. Nochmal, das ist ja der Prophet selbst will in seiner Unheilsverkündung ja hin zum Heil gelangen.
Ja. Das ist jetzt interessant, dass gerade jetzt der Hund im Hintergrund bellt bei dir.
Das ist kein Rottweiler.
Das haben wir lange eintrainiert, genau so. Das haben wir genau so getimt, genau so.
Ja, aber lange nicht mehr gehabt bei unseren Aufnahmen.
Das stimmt, das stimmt. Aber gut, dass er jetzt gerade zur Sprache sich bringt.
So wie sagen muss sein, ist nebenbei eine Sie, wenn wir schon über Prophetinnen gefordert haben.
Ah, bitte, 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 bitte. Luna, ne? Luna?
Luna, genau.
Luna. Das ist mir auch aufgefallen, dass die Tendenz ja im Prinzip eine positive ist, dass es über das Ausreißen hin zum Einpflanzen geht. Und das ja da eine positive Schlusskonnotation ist. Aber genauso ist es ja eigentlich oft bei uns Menschen. Auch hier wieder, wenn man in die Gegenwart schaut. Ich bin überzeugt, dass manches erst sich verändern wird, wenn es kaputt geht. Wir Menschen sind zwar verstandesbegabte Wesen, aber wir gehen oft nicht verstandesgemäß vor, weil wir oft an Gewohnheiten festhalten, von denen wir eigentlich wissen, die sind hinüber, ist vorbei. Also man muss offenkundig erst wirklich dann dieses Moment der Zerstörung erleben oder dass es geht nicht mehr weiter erleben, bis tatsächlich dann die Möglichkeit ist, daraus etwas Neues aufzubauen, damit Veränderung tatsächlich wirkt. Also so ein dystopisches Moment, so sehr das da drin hängt, hängt offenkundig mit dem Prophetentum da auch zusammen. Aber die Gewissheit, es wird aufgebaut werden, ist ja die positive Konnotation, die da drin ist. Also nicht nur der Schrecken, der in der prophetischen Mahnung mitschwingt, sondern eigentlich auch der Wille, es gibt einen Weg aus der Misere heraus, aber offenkundig muss man erst durch dieses tiefe Tal hindurchschreiten.
Und jetzt kommt noch ein zweiter Schrecken hinzu, weil am Ende des Textes, den wir gerade gelesen haben, auch deutlich wird, Propheten sind keine Lichtgestalten.
Nein.
Propheten selbst haben ein unglaublich schweres Schicksal. Und das weiß man auch als Kritiker in einer Gesellschaft, wenn du dich gegen den Mainstream stellst, wenn du etwa eine andere Alternative aufzeigen willst. Du hast es oft nicht leicht. Bleiben wir aber beim Text. Und da wird ja sehr, sehr deutlich gesagt, erschrick nicht vor ihnen. Also hab nicht Angst gegenüber denen, denen du gegenübertreten musst. Sondern, und jetzt kommt diese überharte Motivation, sozusagen mit der Peitsche, sagt Gott, weil wenn du dich erschrickst, ne, dann setze ich dich vor ihren Augen in Schrecken. Wenn du glaubst, du hast Angst vor denen, pass mal auf, wie viel Angst du vor mir haben wirst. Ja. Ne, ja. Der treibt den Propheten vor sich. Und nicht umsonst, der Prophet Jeremia ist nach, ich glaube, die Kapitel 15 und 17 sind es, ein einsamer Prophet, der an seinem Gott zerbricht, der geht an seinem Auftrag wirklich kaputt, weil er eben so konfrontiert ist mit geschlossenen Ohren und keine Chance hat. Und da versucht der Text eben jetzt auch nochmal in unsere Zeit hinein zu sagen, ja, ich treibe dich mit meiner Peitsche vor dir her, aber vertrau auf mich. Und dann wird ein wunderbares Bild aufgemacht. Man muss nämlich nochmal erinnern, Jeremia sagt ja den Untergang Jerusalems voraus. Und es gab vor dem Exil, also vorexilisch, die große Zionstheologie, die wir noch in so wunderbaren Psalmen wie Psalm 46 und 48 haben. Die uneinnehmbare Stadt, niemals wird sie wanken, Gott ist an ihrer Seite. Und was macht hier dieser Berufungsbericht? Der sagt, ja, Jerusalem wird untergehen. Warum? Weil mein Prophet, der Kritiker, den ich ausgesendet habe, er ist die befestigte Stadt fortan. Das Weltliche vergeht, aber das Wort, was ich in ihm grundlege, das ist das Uneinnehmbare. Das ist diese feste Hoffnung, was ja auch im Buch Jeremia immer deutlich wird. Ah, wir haben ja Zion, uns wird nichts passieren, Zion ist sicher. Und das Buch Jeremia sagt deutlich, ja, das Weltliche Zion wird untergehen. Das Einzige, was ihr noch habt, ist das Wort, was dieser Prophet von Gott verkündet.
Was der Lebensqualität des Propheten oder eines Propheten, dessen Wahrsagerei sich ja eben erst im Nachhinein als Bayer weiß, auch nicht unbedingt zuträglich ist. Und die Motivation, du hast die Wahl, die böse auf dich oder ich, Gott böse auf dich, ist auch eine interessante Motivation. Besser die böse auf dich. Ne? Also das ist schon, also das
sag
ist
mal so, Propheten, du musst keine Karrierewahl, die du da triffst.
Nein, sagst, das wäre aber ist, schön. Ist auch kein Zuckerstecken, so eher wie die, sehr wie die Propheten verehren, aber in ihrem irdischen Leben ist das offenkundig kein Zuckerstecken gewesen. Was man ja auch sagen könnte, und das ist ja nachgerade auch ein Ausweis ihrer Ernsthaftigkeit oder ihrer Überzeugung, dass sie da unterwegs im Auftrag des Herrn sind, dass sie diese Unbilden bereit sind, in Kauf zu nehmen. Könnten natürlich auch einfach nur bekloppt sein. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Prophetenschicksal, dass man genau deshalb, du hast ja vorhin eingangs schon erwähnt, die haben Schriftrollen gegessen oder was weiß ich was da auf sich genommen. Das sind ja alles Dinge, die, wo man nicht weiß, ist das noch normal?
Das ist ja unser Problem mit der heutigen Zeit auch. Ich würde mich ja freuen, wenn wir mehr prophetische Gestalten hätten. Andererseits, ich bin auch ehrlich genug zu sagen, ja, also wenn da so jemand auftritt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, okay, der spinnt, der ist schizophren, der hört Stimmen, das ist aber ganz komisch.
Na, da rufen wir die Polizei, Psych-KG, ne?
Ja. Sagen wir mal, die meisten Propheten in der heutigen Zeit landen relativ schnell in der Klapse. Aber die biblischen Propheten haben gezeigt, dass es im Endeffekt genau so geht. Ja. Mit großen Zeichen auftreten, und im Namen Gottes sprechen, wenn Gott zu dir spricht. Aber schwierig
dummerweise, in der heutigen Zeit. Ne? Dummerweise, aber das ist ja die Quintessenz hier aus den bisherigen Texten. Er weiß sich ja erst im Nachhinein, ob jemand da als Prophet gesprochen hat. Das hilft ihm in dem Moment nicht. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir uns heute... Ist das Sacharja mit den Visionen? Bei Sacharja findet man das?
Der überall Prophet hat eine Vision. Auch
ja, nein, da gibt es... Ja, nein, nein, es gibt einen... Ich meine, es wäre Sacharja, der darüber klagt, dass wir in Zeiten leben, in denen die jungen Menschen keine Visionen mehr haben. Also nicht der Prophet hat Visionen, sondern da wird geklagt, dass die jungen Leute keine Visionen mehr haben.
Guck, jetzt hast du ein Alttestament da mal in einer blinden Fleck getroffen. Ich weiß nicht, was du meinst gerade.
Ich meine, das wäre... Ich habe das... Das Beispiel ist ein ganz altes Buch von Paul Zulehner, das mich als gerade fertig studierter Theologe sehr begeistert hat, da kommt nämlich diese Vision drin vor, dass es im Prinzip keine Propheten mehr gibt. Ne? Weil das Prophetenschicksal heute ja genauso zuschlagen würde, vielleicht noch viel härter zuschlagen würde, weil man heute sofort pathologisiert werden würde. Damals in den Zeiten oder auch heute noch in anderen Kulturen gelten ja solche extrovertierten Zustände durchaus eben als Erweis. Da ist jemand in Kontakt mit dem Göttlichen, während wir in unserer westlichen Kultur das komplett wegrationalisiert haben und dann eher als psychotische Erscheinung deuten würden. Ich bin auch überzeugt, wenn Jesus selber wiederkehren würde, der würde nicht lange frei rumlaufen. Der würde mal schnell irgendwie einen beiseite räumen. Der hätte keine Chance.
Aber das finde ich ja einen der größten Verluste, den wir haben nach dem Neuen Testament, dass wir in unseren Gemeinden, das war ja anscheinend in Korinth so, da gab es ja Propheten, Leute, die prophetisch geredet haben. Wenn du heute sagst, wer ist denn bei euch in der Gemeinde, wer redet denn da prophetisch? Und da gucken dich alle blöd an. Da wird gar nicht erwartet, dass jemand prophetisch redet in unseren Gemeinden heute.
Ja, da gucken wir ja gleich drauf, was dann Propheten in der Gemeinde sind. Die haben nämlich eine wichtige Korrekturfunktion, auch gerade gegenüber psychotischen Ausnahmeerscheinungen. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil das Prophetentum da im Neuen Testament nochmal eine andere Gewichtung oder eine andere Idee erfährt. Und der Paulus, da sehen wir ja aber gleich drauf, der Paulus das ja sogar in einer gewissen Weise ja nicht als Amt im neutheologischen Sinn, sondern das ist ja für ihn ein Strukturelement der Gemeinde, dass es da eben Verkünderinnen und Verkünder gibt, die er dann als Propheten bezeichnet, die aber eine bestimmte, sagen wir mal, mentale Grundausstattung mitbringen müssen. Mehr will ich noch nicht sagen, da kommen wir dann gleich zu. Aber das ist ja das Interessante, ich weiß, dass ich mal in unserem, ich weiß gar nicht, ob ich das in unserem Blog.de Werbung mal geschrieben habe, dass genau das ein Problem ist, dass wir eigentlich mehr Propheten bräuchten, die auch ihre Stimme erheben Und ob sie wahrsagen oder nicht wahrsagen, also um Deuteronomium nochmal aufzugreifen, ist sicherlich eine Sache, die sich erst im Nachhinein erweisen wird. Aber wir leisten es uns ja, zumindest in der römisch-katholischen Kirche, dass wir das Prophetische an das Amt, an das Weiheamt gebunden haben, wo die Prophetie dann drauf ist. Und damit ist es gezähmt. Ja, damit ist es eingebunden, eingehegt und an das Lehramt gebunden. Und ob Prophet, das Widerständige, das dem Propheten innewohnt, und das Lehramt sich so vertragen, ist ja eine Frage, die man stellen darf. Ne?
Man kann es aber auch umdrehen und, glaube ich, fragen, ist ja nicht so, also Vorbemerkung, es gibt ja genügend Kritiker außerhalb der Kirche und in der Kirche.
Ja.
Aber es fehlt das Bewusstsein, und das sage ich jetzt mit dem mahnenden Zeigefinger bewusst, es fehlt das Bewusstsein zu sagen, oi, lass uns mal genau hinhören, vielleicht ist in dieser Kritik eine Prophetie angelegt.
Möglicherweise.
Und dann wäre eine ganz andere Kultur des Zuhören und Achten gegeben.
Aber ich glaube ohnehin, dass wir das Heilige in sich gezähmt haben. Ne?
Das stimmt leider. Ja.
Ja. Und ich hoffe, der Ewige oben weiß das, dass er sich an Regeln zu halten hat.
Ach, komm, kommen wir zu den Regeln der korinthischen Gemeinde, wie sie uns im Neuen Testament überliefert werden, in den wunderbaren Paulusbriefen, wo ich immer wieder beim Lesen merke, bin ich glücklich, dass ich Alttestamentler bin.
Und ich sag dir jetzt, ich habe über den zweiten Korintherbrief, den ich bis dato gar nicht so gut kannte, meine Dissertation geschrieben. Und ich habe den Paulus lieben und schätzen gelernt. Er ist ein Freund geworden, mit dem ich manchmal vollkommen überquer liege, weil ich nicht mit allem einverstanden bin. Aber der hat schon so seinen ganz eigenen Charme. Das habe ich auch vorher nicht so gedacht. Aber da ist schon ganz viel Interessantes drin. Man muss, und das kann ich vielleicht vorwegschieben, jetzt ist eine Diskussion, die führe ich hier in Wuppertal auch permanent. Was ist denn ein Wort Gottes, Till? Was ist das Wort Gottes? Das, was wir hier drin haben, das ist ja nicht so vom Himmel gefallen. Und wenn ich dich jetzt als Alttestamentler frage, was ist für die Juden das Wort Gottes?
Die Tora. Ja, aber auch da ist komplizierter.
Ja, auch da, ja, aber bitte, das ist nicht so eindeutig. Mir ging es jetzt darum, eigentlich zu sagen, es ist nicht so eindeutig, wie wir es gerne hätten. Ja, das hier ist ja erstmal eine, ich sag mal ganz allgemein, konsensual entstandene Sammlung einzelner Schriften, von der, ich bleibe jetzt mal im christlichen Sektor, wir uns im Neuen Testament auf diese 27 Schriften geeinigt haben. 325 hat es an der ersten Schnittstelle gegeben, dann Konzil von Trient hat es dann irgendwie fixiert. Aber das ist ja nicht, dass Gott jetzt gesagt hat, hier, da habt ihr, das is it, ne? Sondern das ist ja eher ein Konsens gewesen, den man da hat. Und heute wird ich habe jetzt eine Person hier aus Wuppertal im Kopf, vielleicht schaut sie uns auch zu, sie wird sich dann angesprochen fühlen und viele Grüße, das ist ein wichtiger Hinweis, den sie da immer geben. Der sagt, am Ende der Lesung heißt es ja immer Wort des lebendigen Gottes und dann wird innerhalb der Liturgie natürlich irgendwie fixiert, da spricht Gott jetzt zu uns. Das ist ja also der Zweck dieser Formel, die da ist. Als Bibelwissenschaftler, die wir gerade historisch kritisch die Sachen lesen oder von mir aus textlinguistisch, sagt man ja, da ist erstmal eine Quelle, von der wir dann kirchentraditional irgendwo, dem wir eine bestimmte Funktion zuweisen, die wir dann auch als Wort Gottes da auslegen, die uns auch viel über die Geschichte sagt. Und zum Wort Gottes ist sie vielleicht eher dadurch geworden, dass wir über Jahrhunderte hinweg daraus Inspiration ziehen. Aber ob der Paulus in dem speziellen Fall, um den jetzt mal zu nehmen, wusste, dass er gerade Wort Gottes aufschreibt, von dem man im Jahr 2026 noch sagen wird, lass uns mal darüber sprechen, was heißt das eigentlich, habe ich speziell im ersten Korintherbrief meine Fragen, weil der erste Korintherbrief, die Antwort auf ein Schreiben ist, dass korinthische Gemeindemitglieder an den Paulus geschrieben haben, weil sie hatten da Fragen. Der Paulus hat offenkundig ein Evangelium verkündet, auch der Liebe Christi, also das ist vielleicht der große, da wirst du mir hoffentlich gleich widersprechen, wenn ich das jetzt so sehr verallgemeinern sage, aber diese große Idee des sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhangs, den viele, das habe ich heute übrigens noch gehabt, der Gott des Alten Testaments, Till, das weißt du bestimmt, dann wirst du mir natürlich nicht widersprechen, der Gott des Alten Testamentes ist böse und zornig und der Gott des Neuen Testamentes reine Liebe, stimmt doch, ne? Oder?
Natürlich, deshalb hat Mark Körn ja recht gehabt. Eigentlich hätten wir das Alte Testament
abschaffen sollen. Du solltest mir jetzt widersprechen. Jetzt lege ich ihn nochmal auf den Elfmeterpunkt. Daneben. Schade. Nein, das ist natürlich nicht so, weil wir auch im Alten Testament den liebenden Gott haben, wie wir im Neuen Testament den zornigen Gott haben. Aber das schwirrt so in den Köpfen irgendwie herum. Und Paulus richtet ja dieses Gesetz der Liebe Christi auf, wo er eigentlich, und das spielt im ersten Korintherbrief ja sogar eine große Rolle, dann sagt, du musst schon, auch wenn du daran glaubst, dass du eigentlich nicht aus der Liebe Gottes fallen kannst, dich doch ethisch verhalten, weil du durch ein sehr libertäres Verhalten, die nicht so einen starken Glauben haben, in die Irre führen kannst. Das ist ja für den Paulus ein echtes Problem. Dann hat das aber mit einer Gemeinde noch zu tun, die in sich zerstritten war, mittlerweile, und das kurz nach ihrer Gründung. Er hat es mit einer Gemeinde zu tun, in der es offenkundig exaltierte Persönlichkeiten gab, was nicht so ganz verwunderlich ist, denn Korinth war eine Hafenstadt. Und wenn Sie heute mal bei Google Maps reinzoomen, dann finden Sie da den Kanal von Korinth, wo man heute mit einem Schiff durchfahren kann. Den gab es damals so noch nicht. Da gab es aber, weil die Landzunge da sehr, sehr schmal ist, man konnte die Schiffe, das hat man noch archäologisch ausgegraben, auf der korinthischen Seite an Land ziehen und dann über den Peloponnes an der anderen Seite ein paar Kilometer weiter wieder zu Land lassen, sodass man sich sparte, einmal drumherum zu fahren. Also Korinth war eine für damalige Verhältnisse schon veritable Hafenstadt, etwa 250.000 Einwohner. Die Gemeinde in Korinth schätzt man so auf 250 bis 300 Mitglieder, mehr waren das nicht. Aber es ist so ein bisschen das Hamburg der Antike gewesen. Und wer jetzt an Reeperbahn denkt und an die ganzen schrillen Vögel, die da rumrennen, der liegt nicht ganz falsch. So waren sie, die Korinther. Ein lustiges Völkchen, das extrovertiert war. Und da gab es in der Gemeinde offenkundig einige, sagen wir mal, die sich für was Besseres hielten. Nicht, weil sie reicher waren, sondern weil sie besonders geistbeseelt waren. Die waren ein bisschen verrückt drauf. Und da gibt es jetzt Leute, die fragen, ist das so gemeint? Und die nannten sich selber die Pneumatikoi. Pneumatikoi, die waren vom Geist beseelt. Und da entwickelt Paulus im 12. Kapitel ein Gegenmodell, das der Charismen. Heute sind die Charismen das, was damals die Pneumatikoi war. Der Begriff ist komplett verdreht worden. Also wenn man in die charismatische Gemeindeerneuerung schaut, dann fallen die auch vom Heiligen Geist beseelt um. Genau dagegen wendet sich Paulus eigentlich. Und die konnten in Zungen reden. Etwas, was man heute noch findet, dass man in Zungen reden möchte. Und da denkt man doch, der Paulus schreibt an einer Stelle sogar, ich habe mehr als ihr alle in Zungen geredet. Und an der Stelle, Till, da kommen plötzlich die Propheten ins Spiel. Und jetzt gucken wir uns den Text mal an.
Perfekt. Und da hast du viel Holz dir ausgesucht. Wir sind ja im 1. Korintherbrief, ja, im 14.
Drunter mache ich es nicht.
1 bis 26. Möchtest du das in einem Rutsch runterlesen?
Ja, mach mal in einem durch. Dann haben wir den gesamten Text zusammen und können wir das. Wir haben ja vorhin auch hier, ne? 15 bis 20, 4 bis 19 ist jetzt nicht so viel weniger, bitteschön. Ne,
aus aber Jeremia. Ist Paulus, wenn er so ein langer Text von,
ja,
Paulus, ist eine andere Sache als so ein,
ja, schöner Prophet. Aber mach mal.
Gut. Fängt zumindest schön an. Also 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 26. Jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden, weit mehr. Weit mehr aber, ihr würdet prophetisch reden. Der Prophet steht höher als der in Zungen redet. Es sei denn, er übersetzt sein Reden, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Was nützt es euch, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in Zungen rede, euch aber keine Offenbarung, keine Erkenntnis, keine Prophetie, keine Lehre bringe? Wenn leblose Musikinstrumente, eine Flöte oder eine Harfe, nicht deutlich unterschiedene Töne hervorbringen, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder was auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Trompete unklare Töne hervorbringt, wer wird dann zu den Waffen greifen? So ist es auch mit euch, wenn ihr in Zungen redet, aber kein verständliches Wort hervorbringt. Wer soll dann das Gesprochene verstehen? ihr redet nur in den Wind. Es gibt, wer weiß, wie viele Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun den Sinn der Sprache nicht kenne, bin ich für den Sprecher ein Fremder, wie der Sprecher für mich. So ist es auch mit euch. Da ihr nach Geistesgaben strebt, gebt euch Mühe, dass ihr damit vor allem zum Aufbau der Gemeinde beitragt. Deswegen soll einer, der in Zungen redet, beten, dass er auch übersetzen kann. Denn wenn ich in Zungen bete, betet zwar mein Geist, mein Verstand aber bleibt unfruchtbar. Was folgt daraus? Ich will im Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will im Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Wenn du nur im Geist den Lobpreis sprichst und ein Unkundiger anwesend ist, wie kann er zu deinem Dankgebet das Amen sprechen? Er versteht ja nicht, was du sagst. Dein Dankgebet mag noch so gut sein, aber der andere wird nicht auferbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. Doch vor der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, um auch andere zu unterweisen, als 10.000 Worte in Zungen zu stammeln. Seid doch nicht Kinder an Einsicht, Brüder und Schwestern. Seid unmündig an Bosheit, an Einsicht aber seid vollkommen. Im Gesetz steht, durch Leute, die anders und in anderen Sprachen reden, werde ich zu diesem Volk sprechen. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. So ist Zungenreden ein Zeichen nicht für den Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Prophetisches Reden aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn also die ganze Gemeinde sich versammelt und alle in Zungen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie dann nicht sagen, ihr seid verrückt? Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, dann wird er von allen überführt, von allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so wird er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, wahrhaftig, Gott ist bei euch. Was soll also geschehen, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei, einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung, einer redet in Zungen und ein anderer übersetzt es. Alles geschehe so, dass es aufbaut.
Also man merkt hier schon deutlich an, der Paulus hat so ein bisschen eigentlich ein Problem mit der Zungenrede. Die scheint aber offenkundig in Korinth so tief verankert gewesen zu sein, dass wenn er komplett dagegen geredet hätte, er wahrscheinlich kein Bein auf die Erde bekommen hat. Und jetzt muss er irgendwie ein Korrektiv schaffen. Und er ist ja da sehr konsequent. Und wenn man den Abschnitt noch ein bisschen weiterlegt, da kommt das ja tatsächlich, wenn man in Zungen redet, eigentlich nützt das überhaupt nichts, die Zungenrede. Das ist eine Form von spiritueller Eitelkeit, eigentlich ein sinnloses Gelalle, das man da gar nicht verstehen kann. Jemand, der so redet, mag sich vor den anderen produzieren, aber es trägt nichts aus. Es nützt nichts außer ihm selber. Es ist eigentlich gar nicht vor Gott. Paulus wird im 2. Korinther mal sagen, wenn ich von Sinnen war es für Gott, wenn ich vernünftig war, war es für euch. Und da hat man in diesem Satz aus dem 2. Korintherbrief eigentlich beides zusammen. Denn der Prophet ist die Stimme der Vernunft, das Korrektiv. Der Zungenredner braucht den Propheten, damit er dem, was er da rumstammelt und lallt, was eigentlich nur für den Wind gesprochen ist, das finde ich ein schöner Begriff, er spricht für den Wind. Heute würde ich sagen, ist heiße Luft, da ist nichts dahinter. Also das ist wie so ein Ballon, der mit heißer Luft gefüllt ist und wenn man den flitschen lässt, dann macht er... Mehr ist es dann auch nicht. Der Prophet ist, und das ist vielleicht der Anschluss an das, was wir von aus dem Text des Alterwürdigen Bundes gesagt haben, der ist ein Wahrsager. Ja, er gibt den Dingen Bedeutung, er verkündet das, das ist dann auch überprüfbar. Und das ist vielleicht ein Punkt, der dann den Gedanken des Alten Testamentes weiterführt, weil es ein rationales Moment plötzlich einbringt. Das ist im Alten Testament nicht ausgeschlossen, aber für den Paulus ist das große Korrektiv zu dieser merkwürdigen Erscheinung der Zungenrede, die er nicht in Abrede stellen kann und will. Das wäre politisch, glaube ich, oder rhetorisch gar nicht möglich gewesen, weil dieses Phänomen da in Korinth, die waren so furchtbar stolz darauf. Aber er sagt ja, welchen Zweck verfolgt das? Wenn jetzt ein Ungläubiger reinkommt, was soll der davon halten, was hier passiert? Das ist ein Spektakel, mehr nicht. Eigentlich braucht es den Propheten, der das Wort Gottes mit Verstand verkündet. Und das ist ein Qualitätsmerkmal, das im Alten Testament so explizit nicht erwähnt wurde, dass da, glaube ich, eine Rolle spielt, eine ganz starke Rolle spielt, weil die ja nicht einfach nur in irgendeiner wirren Weise irgendwas rumerzählt haben. Aber dass für den Paulus hier das entscheidende Korrektiv zu diesem merkwürdigen Phänomen der Zungenrede wird und damit letzten Endes auch das, was heute oft unter Charismen verstanden wird, auch ein wenig korrigiert, weil nicht jeder, der irgendwas kann, plötzlich was macht, sondern das Ziel ist immer Gemeindeaufbau. Dient es dem Aufbau der Gemeinde? Und du hast es vorhin schon bei deinen Texten mal gefragt, wo sind heute genau die Propheten, die mit theologischem Verstand verkünden? Zwei sehe ich gerade hier bei mir im Bildschirm. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte.
Siehst du dich doppelt oder was?
Nee, ich sehe auch dich. Ich sehe auch dich. Bitte, 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 bitte. Nein, Spaß beiseite. Das ist, glaube ich, für den Paulus, er benutzt ja einen Begriff, der ja den Leuten aus den Texten des Alten Testamentes, er würde sagen, aus der Schrift vertraut ist, die ja auch, speziell Jesaja wird ja oft zitiert, auch von ihm, vertraut ist und bringt dem für den Gemeindeaufbau eine spezifische Bedeutung bei, die sich dann, glaube ich, doch von den Propheten des Alten Bundes oder des Alten Testamentes unterscheidet, weil hier die göttliche Berufung nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern die Dienstbarkeit für die Gemeinde.
Und ich finde das, also ich finde diesen Text so unglaublich stark, weil er die Bedeutung von Sprache hervorhebt.
Ja, genau.
Das ist ja zutiefst die Waffe. Der Prophet, das haben wir ja gerade bei Jeremia nochmal gehört, ist nichts anderes als das Wort. Alle großen Bilder, die da aufgemacht werden, Jeremia als Königsgestalt, Jeremia als Mose, Jeremia als befestigte Stadt, das basiert alles nur auf dem Wort, das er verkündet. Und das ist ein Wort, das verstanden werden kann. Wenn er ein Wort verkünden würde, das keiner versteht, wäre es ja sinnlos. Dann wäre es in den Wind gesprochen.
Genau.
Und das finde ich bei Paulus so super zugespitzt eben auf die Gemeinde, weil er sagt ja auch sehr, sehr deutlich in einem Satz, wenn jetzt jemand in Zungen redet, dann kann ja niemand dazu Amen sagen. Das ist doch genau, Sprache ist ja auch ein Miteinander. Ich kann nicht zustimmen. Dieses Zungenreden ist praktisch ein wunderbares Sinnbild für ich und meine Gottbeziehung, das reicht mir. Und auch vielleicht noch nach außen, guckt mich alle an, ich habe eine total tolle Gottesbeziehung. Der Prophet aber, auch hier in der Gemeinde in Korinth, sagt, nein, ein Reden zu Gott ist auch ein Reden zu den Menschen. Wenn ich verständlich zu Gott rede, rede ich auch verständlich zu den Menschen. Ja. Und wenn ich verständlich mit den Menschen rede, ermögliche ich diesen Menschen, mit Gott zu reden. Da ist eben genau dieses, ein Sprachrohr sein, ermöglicht der Prophet. Und das muss man denken, in zwei Seiten. Wir hatten es vorher mit den Stichwörtern Fürbitter als auch Wortverkünder zu sein. Das ist der Prophet. Genau. Der Prophet hat eine unglaubliche Macht aufgrund der Sprache. Und das wird hier sehr, sehr deutlich. Der Prophet, das prophetische Reden, hat die Möglichkeit, eine Gemeinde aufzubauen, weil genau eine Kommunikation passiert mit Gott und mit den Menschen. Und die Zungenrede ist genau das. Eine Gemeinde, die sich abschließt und verzückt durch die Gegend tanzt, da ist nichts an Beziehung da ist keine Gemeinschaft da.
Ja, und es ist eine gewisse Hohlheit. Und jetzt werde ich polemisch. Wir haben ja gegenwärtig in der Kirche, auch bei uns im Erzbistum Köln, so eine Geschichte, alle sollen jetzt Lobpreisen. Lobpreis hier, Lobpreis da und so weiter und so weiter. Ja, das ist aber ein bisschen, das kann man machen, aber was trägt es aus? Es fehlt ja die Stimme der Vernunft. Wenn wir jetzt den Text weitergelesen hätten, im Vers 27 heißt es, wenn man in Zungen reden will, so sollen es nur zwei tun, höchstens drei, und zwar einer nach dem anderen, dann soll einer übersetzen. Also das wird immer eingehegt. Ne? Wenn aber niemand übersetzen kann, soll der Zungenredner in der Gemeinde schweigen. Er soll es bei sich selber tun und vor Gott. Also es hat nichts gemacht, es ist etwas Exaltiertes. Auch zwei oder drei Propheten sollen zu Wort kommen, die anderen sollen urteilen. Wenn aber noch einem anderen Anwesenden eine Offenbarung zuteil wird, soll der Erste schweigen. Einer nach dem anderen könnt ja alle prophetisch reden, so lernen alle etwas und alle werden ermutigt. Das Prophetentum ist bei Paulus das große Korrektiv, die Zungenrede ist zu vernachlässigen. Nice to have, aber muss man nicht unbedingt haben. Prophet ist must to have. Ohne Propheten kannst du die Gemeinde nicht aufbauen, weil es genau diese Fähigkeit braucht, das Wort Gottes auszulegen. Der kennt ja im ersten Korintherbrief, das muss ich ehrlicherweise sagen, da kann man sich nicht viel verkaufen, weil der erste Korintherbrief, wenn man die Paulusbriefe insgesamt liest, ist das auch ein Schritt auf der Selbstfindung des Paulus. Das geht dann noch über den zweiten Korintherbrief, in den Galaterbrief und dann in sein geistliches Testament, wenn man so will, den Römerbrief hinein. Also er ist on the way. Wir sehen ihm beim Nachdenken zu, work in progress. Und er erwähnt ja da im 12. Kapitel diese Trias Apostel, Lehrer und Propheten. Und da versucht man jetzt heute so eine Amtstheologie daraus abzuleiten. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Er benimmt Begriffe und versucht da irgendwas einzuordnen. Man merkt so, Lehrer könnte so eine Art Katechet heute sein, die Leute den Glauben einführen. Propheten scheinen im Gottesdienst die großen Verkünder gewesen zu sein, die dem Wort Gottes Gestalt geben, die das Wort Gottes auslegen, die es anwenden. Und die Apostel sind vielleicht die Tradenten. Das ist aber der Apostelbegriff selber ist ja sehr schillert. Für ihn scheint dieses Prophetenamt tatsächlich die Stimme der Vernunft zu sein. Und das hört sich ja total komisch an. Ich habe gerade eine andere Diskussion an einer anderen Stelle gehabt, weil wir Religion und Glaube immer so mit Gefühl verbinden. Das Gefühl, dass da wichtig ist, das spielt für Paulus überhaupt keine Rolle. Religion ist für ihn, er hat es mit Verstand angenommen. Das sagt er ja im Kapitel später, wenn man da in das Kapitel 15 hineinschaut. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Nein, der Glaube hat für Paulus etwas mit Logik zu tun, mit Verstand zu tun. Und da braucht man die Propheten für, die das Ganze emotional exaltiert lobpreisen, so ein bisschen einhegen.
Das hat er ja auch wunderbar in dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, deutlich gemacht. Denn wenn ich in Zungen bete, betet zwar mein Geist, da ist vielleicht Begeisterung da, ne?
Ja.
Aber mein Verstand, der bleibt unfruchtbar. Der Verstand ist doch genau dieses Erkennen von Gut und Böse, abarbeiten, verarbeiten, verkünden. Was glaube ich? Was will ich das andere glauben? Wie kann ich andere davon überzeugen, dass ein Ringen auch mit Gott ist? Jetzt nehme ich nochmal diesen Begriff des Lobpreis auf, den du eben gesagt hast. Ich kann die Leute nicht auffordern in den Gemeinden. So, jetzt macht in allen Gemeinden schön Lobpreis, Gottesdienst. Ein Lobpreis hat nur eine Bedeutung, wenn der Mensch sich aus seinem Leben zu einem Lobpreis aufschwingen kann. Das ist kein Text, den ich einfach vorlese. Das ist ja auch das Paradebeispiel, das ist das Buch der Psalmen. Du musst dich, wenn du es vorne anfängst beim Lesen, durch ein Meer der Klagen durcharbeiten, um nach Entschluss Halleluja einklingen zu können. Das lehrt dir nämlich genau, ein Lobpreis ist nur etwas wert, wenn er wirklich sich aus den Tiefen des Lebens erheben kann. Das ist nichts, was man verordnen kann, was man einfach begeistert mitmachen kann. Das kann anstecken, keine Frage. Ich höre auch gerne Popmusik, die macht tolle Laune etc. Aber wenn es meins sein soll, da muss es in meinem Leben verankert sein, da muss der Lobpreis aus meinem Verstand herauskommen. Ansonsten, das sagt Paulus ja im Endeffekt, ansonsten hat er keine Wurzeln in mir und schlägt auch keine Wurzeln in der Gemeinde und damit bleibt nichts Bleibendes.
Und das hat für Paulus, ist das ja interessant, wenn man seine Vita mal anschaut. Jetzt weiß man nicht, ob der Lukas in der Apostelgeschichte da manches legendarisch gebildet hat, aber ein wahrer historischer Kern wird irgendwo dran sein. Paulus auf dem Areopag, er befindet sich in einem völlig ungläubigen Umfeld. Das ist keine Gemeinde. Er kann nicht auf die Schrift aufbauen. Die wird man da gar nicht erkannt haben. Und er predigt dort an diesem Altar von dem unbekannten Gott, ohne einmal das Wort Christus in den Mund zu nehmen und doch von Christus zu erzählen. Und das ist eine Verstandesleistung, weil er sagt, wenn ich jetzt hier plötzlich anfange, hat Jesus schon mit dir geredet? Bist du Jesus schon begegnet und so weiter? Was ja so ein Klassiker ist, ne? Da weiß ich, das bringt doch hier überhaupt nicht. Ich spreche hier in den Wind hinein. Also spricht er die Sprache, die die Leute verstehen und gewinnt Interessenten für seine Sache, die er sicherlich im Nachhinein hat. Das ist eine prophetische Leistung, die Sprache der Leute zu treffen. Das taucht ja in dem Text auch auf, in vielen Sprachen. Die Sprache der Leute zu treffen, die sie verstehen können. Und das ist eine prophetische Verstandesleistung.
Und jetzt mal zurückgehen, wir wissen ja nicht, was historisch wirklich passiert ist. Aber die Propheten waren ja große Verstandesmenschen. Die haben gesehen, was schief läuft. Wir können nicht rekonstruieren, ob die das von Gott wirklich so aufgesagt bekommen. Aber sie haben in ihre Gesellschaft reingesehen und haben gesehen, was schief läuft und haben nicht gesagt, so, jetzt stellen wir uns mal alle schön auf den Tempelberg und machen Lobpreis, alles wird gut. Sondern sie haben sagen, klar, den Leuten den Spiegel vor die Augen gehalten und gesagt, guckt euch mal an, das geht so nicht weiter. Ihr könnt euch nicht in den Tod jubeln. Ihr könnt nicht den Kult ohne Sinn und Verstand weitermachen. Ihr müsst den Zusammenhalt haben. Ihr müsst euch Gott zuwenden. Das ist knallhart. Das funktioniert ohne Verstand nicht. dafür stehen die Propheten auch. Sie von, so ein bisschen kannst du vielleicht wieder zuspitzen. Propheten sind auch immer der Versuch, einer der Vernunft eine Stimme zu geben. Was ja auch Kritik bedeutet im besten Sinne.
Ja, und wir hatten ja vorhin schon bei den Texten aus dem Alten Testament, dass man, das war ja Deuteronomium, wenn sich das Wahrgesagte auch als wahr erweist, also als wirklich als wahr gesagt erweist, dann haben wir es mit einem Propheten zu tun. Also haben wir es immer auch mit einem rückschauenden Moment, mit einer Revision zu tun. Erst im Nachhinein stellt man fest, hat sich dieser Mensch oder diese Aussage als prophetisch erwiesen oder nicht. Und eigentlich ist das ja mit Gottes Erfahrung genauso, ne? Ob ich eine Situation in meinem Leben im Nachhinein so entdecke, da war Gott in einer besonderen Weise wirksam, ist ja auch etwas, was ich erst im Nachhinein als Bedeutung wahrnehmen kann, die ich einer solchen Situation gebe. Dass dieses Bestreben im Moment selber als solches dazu haben, was ja mit der Zunge redet. Das ist ja etwas sehr Gegenwärtiges, etwas Präsentisches. Ich fühle mich gerade begeistert und da sage ich immer Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Natürlich könnte es der Heilige Geist sein. Wer bin ich, das in Abrede zu stellen? Aber woher weiß ich das? Könnte auch mein eigener Vogel gewesen sein, der mir da was eingeflüstert hat. Man weiß es eben nicht. Und das, da ist der Paulus doch sehr skeptisch. Aber ich finde seine rhetorische Strategie an dieser Stelle interessant. So richtig in Abrede stellt er dieses Phänomen nicht, weil es offenkundig zu mächtig und zu wirksam ist. Und wenn er sich vollkommen konfrontativ dagegen gestellt hätte, dann wäre er wahrscheinlich mit seiner gesamten Strategie gescheitert.
Jetzt versuche ich mal, paulinisch zu reden, beziehungsweise weiterzudenken, was wir gemacht haben bisher. Weil wir haben jetzt auch viel drüber gesprochen, gerade in Bezug auf die Zungenrede, wie verrückt das von außen wirkt. Aber Paulus sagt ja, vielleicht gibt's das, kann sein, ich will es gleich in Abrede stellen. Jetzt haben wir vorhin einleitend schon gesagt, ja, wenn heute jemand auftritt und sagt, ja, ich habe hier einen Spruch des Herrn, ich verkünde das und das, dann würden wir ihn auch erstmal in die Klapse schicken. Und so sehr wir uns beide, glaube ich, wünschen, dass es mehr Propheten in unserer Zeit wieder gibt und das Wort Gottes wieder hörbar wird, wir beide hören keine Stimmen Gottes. Also ich rede mal von mir. Ich weiß nicht, was bei dir da im Kopf los ist. Aber ich höre die Stimme Gottes im Alltag nicht.
Ich bin da auch offenkundig wenig begabt.
Überlegst, du hörst gerade noch. Du guckst, vielleicht kommt jetzt noch was. Nee, kommt nichts. Okay.
Ich höre manchmal Stimmen, die sagen, oh, bring den Müll raus. Mache ich dann auch. Und dann, das ist aber eine andere Nummer.
Jetzt sind wir aber in einer anderen wunderbaren Position. Und da können wir wunderbar Anker anlegen bei den Propheten, weil wir haben vielleicht nicht diese Fähigkeit der Propheten, diese Berufung der Propheten, wo wir auch im Angesicht der Vita von Jeremia auch dankbar sein können, dass wir nicht vor diesen großen Herausforderungen stehen. Aber wenn wir Bibel lesen, wenn wir Bibel verkünden, wenn wir darüber diskutieren, verankern wir uns doch in der prophetischen Botschaft. Wir geben die prophetische Botschaft weiter. Wir beteiligen uns genau an dem, was dazu geführt hat, dass es die Prophetenbücher gibt, dass die Wörter niedergeschrieben wurden, weiter bearbeitet wurden, als Buch in den Kanon gelangt sind. Das heißt, diese prophetische Botschaft, das haben wir ja vorhin am Buch Amos auch deutlich gemacht, die klingt ja durch die Zeit hindurch. Und wir können weiter prophetisch in unsere Zeit reinreden, wenn wir deutlich sagen, guck mal, das, was der Prophet Amos damals gesagt hat, ist heute noch relevant. Warum treten wir als Kirche nicht in der Tradition Amos viel, viel stärker in unserer Gesellschaft auf? Warum klagen wir Eliten nicht an? Warum klagen wir nicht an, dass Leute unterdrückt werden? Warum klagen wir nicht an, dass es zu wenig gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt? Das ist alles grundgelegt. Wir müssen es nicht neu erfinden. Wir müssen nicht hoffen, dass Gott uns sein Wort verkündet, sondern wir finden das ja in diesen Büchern angelegt und wir können das in die Gesellschaft verkünden. Wir sollen nicht einfach verkünden, na, Jesus ist lieb und Gott ist lieb und Lobpreis ist toll, sondern wir können sagen, das Fest der Faulenzer ist vorbei. Der Kult ist sinnlos, wenn du dich nicht mit deinem Bruder verträgst. Kehrt um. Das ist alles angelegt. Wir müssen das wiederholen, zur Sprache bringen, mit unserem Verstand, wie Paulus auf dem Areopag, passend in Sprache formulieren und verkünden. Wir haben die prophetische Botschaft. Wir müssen jetzt prophetische Verkünder werden.
Ich glaube, da muss man vielleicht noch was erwähnen, was wir bisher in unserer Diskussion noch gar nicht so beachtet hatten, weil es in den Texten auch nicht so im Vordergrund steht. Aber, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte ist. Erstens, die Propheten müssen Sensoren haben für den gegenwärtigen Zustand einer Gesellschaft. Sensoren dafür haben, was läuft schief. Die müssen also eine ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit haben. Sie müssen das Bewusstsein haben, ich bin hier bei aller Widerständigkeit, die mich zu erwarten hat, so von meiner Botschaft überzeugt, dass ich etwas den Menschen zu sagen habe, weil ich sie warnen will. Man könnte jetzt sagen, eben im Auftrag des Herrn unterwegs sein. Das ist aber vielleicht eine Zuweisung, die eben gerade dann, auch mit Blick auf Deuteronomium, was da steht, im Nachhinein erst sichtbar wird. Hier hat jemand im Auftrag Gottes wahrgesagt. Und etwas, das hast du jetzt gerade schon angedeutet, was, glaube ich, bedeutsam ist, ist, es teilt die Welt nicht ein zwischen der frommen Herde und einer davon abgespaltenen Welt. Die Herde ist in der Welt und die Welt ist der Ort, in dem die Herde sich bewegt. Das hängt miteinander zusammen. Wenn wir Prophetie nur als etwas haben, was sich im kirchlichen Raum zu ereignen hat, oder im gemeindlichen Raum. Paulus stellt das hier so als Korrektiv in den Vordergrund, soll dem Gemeindeaufbau dienen. Aber er erwähnt eben die Ungläubigen, die reinkommen. Die Welt kommt rein, man ist in Kontakt mit der Welt. Und gerade in den Texten hier aus dem Alten Testament, die wir hatten, da kann man es in meinen Augen noch viel weniger trennen, dass es da jetzt nur um Frommes oder Weltliches geht. Das ist weltlich bedeutsam. Und das haben wir als Kirche, glaube ich, gerade vollkommen verlernt, dass wir da eine Stimme zu erheben haben, nicht um unsere Kirchen vorder zu kriegen, sondern um der Menschen, um der Welt willen, dort zu stehen und die Stimme zu erheben. Und da auch eben dann gerade darin prophetisch zu sein. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den betrachten wir zu wenig. Also nicht wir beide jetzt, sondern in der Kirche meine ich jetzt.
Das ist im Endeffekt schon ein wunderbares Schlusswort für unsere Diskussion. Aber wir reden ja erst anderthalb Stunden. Ich habe da noch eine Sache, die ich anmerken möchte. Das ist ja auch jetzt mal prophetische
Kritik. Und wir haben noch einen kleinen Zeitkick zum Schluss, weil wir bis jetzt nur über Männer
das
gesprochen
haben. Das ist jetzt die prophetische Kritik von mir mal. Das ist genau, wir haben jetzt über Amos gesprochen, wir haben über Mose gesprochen, wir haben über Jeremia gesprochen, wir haben über Paulus gesprochen. Wir haben nicht über Miriam, die Prophetin, gesprochen. Wir haben nicht über Deborah, die Prophetin, gesprochen. Wir haben nicht über Hulda, die Prophetin, gesprochen. Jetzt musst du die ganze Sache hier noch retten und bitte gib mir eine Prophetin aus dem Neuen Testament.
Wir schauen mal, leider sind die Namen los, aber immerhin sind es vier. Wir schauen mal in die Apostelgeschichte, Kapitel 21, der Vers 8 und folgende. Wir hatten gerade langen Paulus-Text, jetzt kommt dafür ein ganz kurzer. Eigentlich nur zwei Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 21.
Die beiden Verse schaffe ich noch.
Die schaffst du. Gib alles.
Also, Verse 8 und 9. Am folgenden Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea. Wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und wir blieben bei ihm. Er hatte vier Töchter, prophetisch begabte Jungfrauen.
Wir sehen also hier, dass in der frühen Kirche die Frauen Verstand und Stimme hatten und geschätzt wurden, gehört wurden. Frauen haben auch heute Verstand und Stimme, aber ob ihre Botschaft so geschätzt wird wie damals, ist die große Frage. Denn von diesem Philippus wird erwähnt, dass er Evangelist war, einer der sieben. Die sieben, das sind die sieben Diakone, die am Anfang der Apostelgeschichte da mal bestellt werden, auf die man heute noch das Diakonenamt zurückführt. Da wird aber noch eine andere Geschichte hinterstehen. Wir haben damals ja die zwei großen frühchristlichen Zentren gehabt. Klar, Jerusalem mit der Urgemeinde. Dann bildete sich in Antiochia ein zweites frühchristliches Zentrum heraus, mit dem man auch mit der Heidenmission begann. Und wahrscheinlich schaut Lukas in so einer Art Eitheologie, so einer Art Entstehungsgeschichte zurück. Klar, mit der Jerusalemer Urgemeinde sind die zwölf von Jesus bestellten Apostel verbunden. Und Lukas speziell weigert sich, Paulus Apostel zu nennen. Etwas, was für den Paulus total wichtig ist. Mit Antiochia werden diese sieben Diakone verbunden. Die haben nämlich alle griechisch-hellenistische Namen, die quasi dort als Leitungsgremium eingesetzt werden, aber von den zwölfen durch Handauflegung und Gebet also zum Dienst bestellt werden. Die werden also dadurch legitimiert. Und dieser, einer von den sieben, ein ganz berühmter von den sieben ist eben der Stephanus, der ja schon früh den Märtyrertod stirbt. Ein anderer von den sieben ist eben jener Philippus. Und der hatte vier Töchter. Und diese vier Töchter scheinen besonders herausragende Persönlichkeiten gewesen zu sein, nämlich prophetisch begabte Jungfrauen. Also zu dem Zeitpunkt noch unverheiratet. Was mit denen später passiert, weiß man nicht so genau. Aber die scheinen eine wichtige Funktion in der Gemeinde ausgeübt zu haben. Und wir bewegen uns ja hier schon in einem Zeitfenster, wo der Paulus die haupthandelnde Figur in der Apostelgeschichte ist. Der reist nämlich mit. Und deswegen ist das interessant, weil man dem Paulus ja immer so ein bisschen unterstellt, durch diese Glosse, die wir auch im ersten Korintherbrief finden, die Frau möge in der Gemeinde schweigen, die vier. die werden nicht geschwiegen haben. Und der Paulus gutiert das nicht nur, sondern es wird in der Apostelgeschichte eben erwähnt, es gab mindestens diese vier Verkünderinnen, die Töchter eben dieses Diakons Philippus waren, die so wichtig sind, dass sie hier, wenngleich ohne Namen, aber doch Erwähnung finden. Also im Neuen Testament gibt es auch weibliche Prophetinnen.
Und ich will das ganz, ganz deutlich machen. Nicht, dass irgendwie aus einer konservativen Ecke jetzt dieser Zeigefinger kommt. Ja, aber die waren doch Jungfrauen. Nur Jungfrauen können prophetisch reden. Nein, das waren einfach noch keine verheirateten Frauen.
Richtig, okay? Genau.
Es waren Frauen, die da prophetisch geredet haben. Leider wissen wir nicht, was sie geredet haben. Aber ohne Zweifel gab es sie. Und es ist wie so oft sehr bedauerlich, dass gerade ihre Worte nicht überliefert wurden.
Wir wissen auch nicht, was biografisch aus ihnen geworden ist, ob sie geheiratet haben, Kinder bekommen haben. Wichtig ist nur, es sind erstmal Frauen, junge Frauen, die zu dem Zeitpunkt noch unverheiratet sind, die von der Gemeinde gehört wurden. Fun Fact am Rande, in einem deuteropaulinischen Brief spielen ja auch Frauen im ersten Brief an Timotheus, glaube ich, spielen ja Witwen interessanterweise eine ganz wichtige Rolle, die dann aber ihren wirtschaftlichen Aspekt haben. Und eine Witwe muss ja mal verheiratet gewesen sein. Also der Status einer Jungfrau in allen Ehren ist nicht das zwingende Moment, das ist nicht das, worum es hier geht, dass die Jungfrau gewesen sein müssen, um prophetisch zu reden. Paulus erwähnt noch eine ganze Reihe anderer Frauen in seinen Briefen, denen er Grüße ausrichten ist, weil sie die Gemeinden geleitet haben, weil sie in den Gottesdiensten das Wort erhoben haben und so weiter. Es war in der frühen Kirche gab es diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen in diesem Sinne nicht. Wenn Paulus beim ersten Korintherbrief diese berühmte Glosse hat, und man muss als Neutestamentler sagen, das ist mit aller Wahrscheinlichkeit nach ein späterer Einschub. Wie kommt man dazu? Weil man in den textkritischen Apparaten feststellt, in manchen Ausgaben fehlt dieser Zusatz. In manchen Ausgaben steht er an der Stelle, wo er in der Einheitsübersetzung steht, und in anderen Ausgaben wieder an einer ganz anderen Stelle. Man wusste offenkundig nicht, was soll man damit anfangen mit diesem merkwürdigen Satz, weil er gerade nicht der paulinischen Idee entstand, Frauen haben bei ihm wohl mehr zu sagen gehabt, als manche konservative Seele es sich heute wünscht. Und hier haben wir sogar vier junge Frauen, die da ihr Wort gemacht haben. Hört auf die jungen Stimmen.
Nicht nur auf die jungen Stimmen, hört auch auf deine alte Stimme, das passt alles. Aber kurzum, als Frauen und als Männer, als Christinnen und Christen, als Laien, als Priester und als Bischöfe sind wir alle aufgerufen, prophetisch in dieser Welt zu wirken. Da kann niemand sagen, er sei nicht dazu berufen.
Sowieso nicht. Und wenn Amtsübertragung durch Handauflegung und Gebet geschieht, das Weihesakrament. Ich nehme an, du hast auch das Firmsakrament empfangen. Woraus besteht eine Firmung? Aus Handauflegung und Gebet. Und was sagt der heilige Thomas von der Queen dazu? Die Gefirmten sind beauftragt, wie von Amts wegen das Wort Gottes in der Welt zu verkünden. Wenn das kein Auftrag ist, als Prophet wirksam zu werden und Prophetin, dann weiß ich es auch nicht.
Und selbst wenn der Thomas kein Recht hat, ein Prophet ist niemals an ein Amt gebunden. Ein Prophet ist immer von Gott berufen, von niemand anderem.
Till, ich bin froh, dass wir heute nicht in Zungen geredet haben.
Können wir auch noch, wir haben noch Zeit.
Das habe ich mal überlegt, Zuschauerinnen und Hörer und die Hörerinnen und Zuschauer werden vielleicht schon wissen, dass wir beide ja dieses neue Projekt, neu ist das gar nicht mehr, die Schrifterzähler haben. Wir produzieren gerade die fünfte Staffel. Ich hatte zwischendurch mal die faszinierende Idee, wenn wir beide mal eine Folge der Schrifterzähler nur in Zungenrede produzieren. Niemand wird unsere schönen Geschichten verstehen. Und daran kann man die ganze Sinnlosigkeit dieses Unterfangens haben. Aber es wäre mal eine interessante Geschichte. Aber du hattest ja immer mal vor, dass wir mal hier in diesem Projekt die Esther-Rolle lesen zum Purimfest. Und genau, da muss man, glaube ich, doch einen gewissen Promillesatz haben. Vielleicht schafft man es dann, die Esther-Rolle mal in Zungen zu lesen.
Lallend reden heißt nicht in Zungen zu reden.
Ja, da hast du recht. Leider. Wie auch immer.
Sehr schön.
Also es war wieder eine sehr erquickliche Diskussion. Vielen Dank. Jetzt gucke ich mal gerade nach, wann wir uns das nächste Mal sehen.
Während du das nachguckst, gebe ich noch ganz kurz Zungenrede aus dem Alten Testament zu. dazu zu dem Ganzen, um es mal abschließen, weil es einfach so schön absurd ist und so eine Stelle ist, die ich einfach bei der Vorbereitung gefunden habe und die mich so verwirrt und wo ich noch weiter nachgucken muss, warum das da steht. Das ist nämlich genau die Stelle, auf die Paulus Bezug nimmt, das Jesaja 28, 11. Paulus redet ja, im Gesetz steht. Und ich zitiere einfach mal Altes Testament, Jesaja 28, Vers 10. Ja, zaf, la zaf, la zaf, kaf, la kaf, waf, la kaf. Da steht da auch so in der Einheitsübersetzung. Wenn das nicht schön ist. Jetzt übersetzt du das mal.
Ja, das, ich würde sagen, L, K, irgendwas. Das ist. Okay, also wenn Ihnen das heute gefallen hat, freuen wir uns sehr. Dann sind Sie aber auch wieder herzlich eingeladen zur nächsten Ausgabe hier von DI Verbum direkt. Das wird es geben am 28.04. im Jahr des Herrn 2026. Und dann lautet unser Thema, und erschien dem Kephas dann den 12, die Begegnung des Auferstandenen mit Petrus. Das ist ja mal so eine Sache, dass der Auferstandene zuerst der Maria Magdalena erschienen sei. Da ist der Paulus persönlich anderer Meinung. Das ist das eine. Aber wir haben auch sehr schöne Begegnungen des Auferstandenen Petrus, die in der Einheitsübersetzung merkwürdig verstörend wirkt, wie ich finde. Aber das ist eine andere These. Da werden wir, ein anderes Thema. Da werden wir uns beim nächsten Mal mit auseinandersetzen. Für heute aber danke ich dir, Till, wieder für die sehr angenehme und erheiternde Diskussion inklusive der Volltreffer oben rechts in den Winkel.
Es war mir eine große Freude.
Ja, also Ihnen allen alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden? Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.
www.d-verbum.de